Heute zu Gast die Rapperin, Influencerin, selbsternannte Boss-Bitch, Unternehmerin, Onlyfans-Anbieterin, Jurorin Katja Krasavice.
Die Leute verstehen halt nicht, dass es nicht bedeutet, dass man sich auszieht und dann ist man erfolgreich. So, ich gehe einen langen Weg, ich mache das seit 10 Jahren und ich habe viel Scheiße gefressen und die Leute kennen mich, die Leute kennen mein Buch, die Leute kennen meinen Charakter, die wissen viel über mich und das spielt alles in dieses große Ding mit rein. Und wenn ich jetzt einfach nur ein Mädel wäre, was kommt, hi, ich bin da und ich bin operiert und ich bin freizügig, das würde halt einfach keinen interessieren.
Es folgt ein kurzer Hinweis für alle OMR-Festival-Besucher, insbesondere die, die im B2B- oder Industriekosmos aktiv sind. Wie ja alle Podcast-StammhörerInnen wissen, nutzen wir bei OMR schon seit längerem SalesViewer und weisen ja auch gerne hier darauf hin. Damit generieren wir wirklich zahlreiche B2B-Leads für uns und unsere verschiedenen Aktivitäten. Wer bislang SalesViewer noch nicht genauer selber unter die Lupe nehmen konnte, der kann das jetzt demnächst nämlich auf dem Festival tun. Und zwar gibt es dort einen Gemeinschaftsstand von SalesViewer mit OMR Reviews, wo unter anderem auch der neue OMR Viewer präsentiert wird, ein Tool für unsere Kunden von OMR Reviews. Das Ganze findet statt in der Halle A1 am Stand C11. Und noch mehr SalesViewer am zweiten Eventtag spricht der Gründer von SalesViewer, der Benny, auf der Blue Stage über spannende B2B Best Practices. Also da kann man auch nochmal SalesViewer kennenlernen. Ansonsten natürlich alle Infos im Netz oder in Halle A1 am Stand C11. Zurück zum Podcast. Let's go!
Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp.
Wie Millionen andere Menschen in Deutschland verfolge ich die Entwicklung von Katja schon seit einigen Jahren und habe immer schon gedacht, okay, sie hat diesen Look, für den sie steht, also den durchaus auch sehr pornografischen Look, wirklich wahnsinnig gut raus. Was macht sie jetzt damit? Wer ist vor allem die Person dahinter? Habe ich wahrgenommen, wie sie auch immer breiter wurde, ins Mainstream-TV gegangen ist, Jurorin wurde bei DSDS, wie ihr mittlerweile 4 Millionen Menschen folgen, wie sie jetzt auch diesen ganzen unternehmerischen Baukasten aufmacht, verschiedenste Produkte vertreibt, aber vor allem auch, wie sie sich als Musikerin, als Rapperin aufgebaut hat. Alles kommt aus diesem sehr überbetonten, speziellen, sag ich mal, Influencer-Dasein, mit dem sie angefangen hat. Es ist irgendwo was Neues für den deutschen Markt gewesen. Dann ist es natürlich für sie wahrscheinlich ein Geschenk gewesen, habe ich sie auch nachgefragt, dass auf einmal OnlyFans so stark wurde, wo sie ja wahrscheinlich mittlerweile die größten Einnahmen erzielt. Darüber haben wir auch gesprochen. Generell ist sie ein Phänomen, mittlerweile natürlich 100-fach kopiert, 1000-fach kritisiert, aber sie zieht ihr Ding wirklich beeindruckend durch und ist dabei ziemlich normal geblieben, im wahrsten Sinne des Wortes, auch wenn man die Bilder sieht und sich denkt, normal ist es nun wirklich nicht. Ich habe sie zum Beispiel auch gefragt, wie oft sie auf der 1 war mit ihrer Musik. Sie hat dann gesagt, 4-mal meine sie. Im Nachgespräch haben wir dann festgestellt, es ist viel mehr, 5-mal mit einer Single, 4-mal mit LP. Aber sowas ist ja am Ende gar nicht so wichtig, sondern sie liebt wirklich glaubwürdig das, was sie tut. Und schon als junges Mädchen wollte sie so aussehen. Ich halte das für authentisch, was sie mir erzählt hat. Ihr ganzer Lebensweg ist wirklich kohärent und am Ende kann sie, glaube ich, und können alle Fans im Internet dankbar sein, dass sowas möglich ist. Heutzutage, ihr Leben wäre ohne das Internet wahrscheinlich viel, viel unangenehmer geworden. Und das ist doch eigentlich eine positive Entwicklung zur Abwechslung mal. Aber jetzt also die ganz große Katja-Geschichte. Auf geht's!
Hi Katja.
Dankeschön, schön hier zu sein. Ich freue mich.
Du hast gerade letzte Woche wieder einen Number One oder Nummer Eins Hit abgeliefert, ne?
Ja, Gott sei Dank. Wir sind auf die Eins wieder gegangen.
Erzähl mal.
Ich bin öfter auf die Eins gegangen, aber immer wieder ein unglaubliches Gefühl. Wie beim ersten Mal.
Das ist aber einfach bei dir jetzt eingebaut, weil sozusagen du postest dann die Musik und dann hören sich so viele Leute an und dann ist es sofort Nummer Eins.
Naja, also das ist umsatzabhängig und bei mir ist der Hauptgrund, muss ich wirklich ehrlich sagen, dass ich auf Eins gehe, meine starke Community. Meine Community ist einfach unglaublich. Da kannst du zum Beispiel ein Single-Bundle rausbringen, da verkaufst du eine CD und ein T-Shirt. Und dann, wenn das viele Leute kaufen, geht davon halt Geld in den Umsatz mit rein für den Song.
Okay, okay.
So, es
okay.
geht um Streams, es geht um zum Beispiel bei iTunes-Verkäufe, es geht aber auch um diese Bundles.
Ah, okay.
So, und
okay.
da sammelt sich dann das Ganze und das ist dann der Umsatz. Und wer den stärksten Umsatz hat, ist dann auf Platz 1.
Wie groß?
Und ich bin dann immer die Umsatzstärkste.
Ja, Glückwunsch, Glückwunsch.
Gott sei Dank.
Also, wie groß würdest du schätzen, ist deine Community so mittlerweile im deutschsprachigen Raum?
Also, meine Follower sind jetzt lass mich nicht lügen, ich glaube 3,8 Millionen auf Instagram, auf TikTok 3 Millionen und auf YouTube, ich habe zwei Kanäle, so 1,9, ich bin mir nicht sicher.
Aber sind die auch alle aktiv? Also sind die so alle?
Nein, natürlich nicht alle. Ne? Ich mache das jetzt auch schon sehr lange. Ich habe Instagram, glaube ich, seit 9 Jahren oder so. Also ich mache mein Business auch schon sehr, sehr lange, denkt man gar nicht. Ich bin seit 10 Jahren aktiv am Arbeiten und ich bin 27, also seitdem ich denken kann.
Also noch schon fast irgendwie als
Ja, ich war noch in der Schule, wo ich gesagt habe, ich werde Fame. Und ich werde erfolgreich. Ich wusste es einfach. Meine Lehrer immer so, was machst du da? Oh mein Gott. Und ich so, nein, ich mach das schon.
Du hast auch Gymnasium gemacht, aber dann
abgebrochen, ne? Ich war auf dem Gymnasium, ja, aber dann nicht mehr. Dann kam das halt so dazu. Das ist aber auch dann wieder ganz lange Story. Ich wurde halt sehr viel gemobbt, ich wurde sehr viel ausgegrenzt. So wie ich hier sitze, war ich auch früher sehr aufreizend, sehr übertrieben. Keine Norm, lange Nägel, alle fanden es komisch. Dann wurde ich halt gemobbt und dann, wenn man halt gemobbt wird, dann will man nicht in die Schule gehen. Dann will man lieber draußen chillen und dann geht man nicht zur Schule und dann kommt man vom Gymnasium auf einmal doch auf die Realschule.
Aber hast du ja dann zu Ende gemacht?
Ja, das habe ich dann zu Ende gemacht.
Also mit Ach und Krach. Ist dann deine Geschichte, also deine Herkunft ist ja auch schon wirklich hart, ne, muss man sagen. Also ich habe so ein bisschen nachvollzogen, du hast, sagen wir mal, mit deinen Eltern eine schwierige Beziehung, also insbesondere mit deinem Vater. Papa. Wo ihr quasi fast vorfliehen musstet.
Ne? Genau, wir mussten fliehen, so gesehen. Es gab keine andere Wahl.
Also du mit deinen Geschwistern und dann hast du aber auch Geschwister verloren. Ne?
Genau, zwei.
Was ja also auch einfach unfassbar krass sein muss.
Sehr schlimm.
Und dann seid ihr nach Deutschland sozusagen gekommen, also in Umfeld von Leipzig.
Mhm, genau.
Und dann, deine Mutter hat sich da sozusagen was Neues aufbauen müssen.
Genau.
Und du warst sozusagen dann als junges Mädchen auch noch so ein bisschen anders drauf als alle anderen.
Ja, also meine Mama hat so schon eine schlimme Vergangenheit so mit meinem Papa, ne? Der war ja sehr gewalttätig ihr gegenüber, alkoholabhängig. Dann ist ja rausgekommen, dass er pädophil war. Also es war wirklich sehr, sehr, sehr schlimm für sie. Starke Frau. Krasse Frau, ich liebe diese Frau, Gott sei Dank war sie so hinter mir. Ich glaube, dann hätte ich das gar nicht so businessmäßig geschafft. So. Ist wie so eine kleine Assistentin, die immer da war. So. Und die ist bis heute immer da. Und dann komme noch ich um die Ecke, die halt so auffällig ist und anders ist, weißt du.
Aber das wolltest du immer schon sein. Also,
ich wollte das. Also ich, die wusste auch, ich liebe das. Deswegen hat sie es akzeptiert.
Wann ging das denn los? Also ich meine, war das dann so mit der Pubertät oder so?
Seitdem ich denken konnte, ich glaube schon mit 13 habe ich angefangen, mich auf einmal so krass zu schminken und ab und zu freizügig anzuziehen und solche Sachen.
Und ich meine, das war ja für dich dann auch eigentlich härter, als es sein musste. Mhm. Also ich meine, dann, es gibt so Geschichten von dir früher, dass du da wirklich dann in Leipzig dann da gemobbt wurdest und ausgegrenzt wurdest, also auf ziemlich brutale Art und Weise.
Mhm. Das ging dann auch ins Körperliche. Also es war ja nicht nur, dass ich psychisch belastet wurde, sondern die haben mich dann irgendwann einfach ins Wasser reingeschmissen. So einfach nur, weil ich so aussehe. So. Und dann dachte ich mir, ey, passe ich mich jetzt an, dann mögen die mich. Also ich bin ja eine schlaue Frau und weiß ganz genau, wenn ich mich jetzt anpasse, dann werde ich auch gemocht. Aber das ist in meinen Kopf nicht reingegangen. Ich so, wenn ich mich wohlfühle, so wie ich bin, dann werde ich das auch durchziehen. Und dann sollen die halt gegen mich sein. Aber das war auch gutes Training, dass ich das durchlebt habe in der jetzigen Businesswelt, wo ich bin. So, weil jetzt weiß ich, ich ziehe mein Ding durch. So, und jetzt werde ich immer mein Ding durchziehen. Früher habe ich es ja auch gemacht. Deswegen. Also es war negativ, aber es ist jetzt so gesehen wieder positiv.
Am Ende muss man ja sagen, hast du dann auch diesen ganzen Digitalplattformen extrem viel zu verdanken, weil die haben dich ja dann sozusagen natürlich geliebt in deiner Andersartigkeit, polarisieren.
Halb geliebt, halb gehasst.
Okay, aber die haben dich schon dieses neue Leben dann also am Ende ermöglicht, ne?
Es war interessant für die Leute. Also am Anfang, wo ich damit angefangen habe, ich habe auf YouTube angefangen, da war das halt wirklich nur so meme-mäßig so, die Leute so, guck mal, was die da macht. Eher so auslachen, so, hast du das schon mal gesehen? Aber ich dachte mir, ey, wenn ich im echten Leben so gedisst werde, muss es ja im Internet funktionieren. Die werden es ja klicken. Ja. Weil wenn die so in der Stadt schon über mich reden, wird es im Internet ja noch mehr verbreiten. Und da dachte ich mir, okay, dann bin ich einfach ich auf YouTube und werde dadurch bekannt.
Und was hast du da so gemacht? Was waren so die ersten Videos?
Also? Allererstes Video war Musik tatsächlich. Da habe ich We Can't Stop von Miley Cyrus nachgesungen. War nicht so gut. Okay. Aber kam gut an. Es hatte irgendwie, ich glaube, nach einem Monat 100.000 Klicks. Und wenn man halt unbekannt ist, ist das natürlich so, wow, auf einmal 10.000 Klicks, 20.000 Klicks und man denkt sich so, oh mein Gott, okay. Es wurde dann aber relativ früh wieder runtergenommen von YouTube wegen der Rechte, so, das darf man ja nicht. Und dann habe ich angefangen, glaube ich, mit Schminkvideos, aber auch so über meine Sexualität zu reden. Halt einfach sehr kontrovers. Es gab halt auch keine Frau, die so selbstbewusst sagt, ja, so bin ich und das mag ich und das ist so sexuell, whatever. Also es gab halt so eine Frau nicht. So, wie kann sie das sagen? Wieso macht sie sowas? Und ich dachte mir, ja, aber whatever. So.
Und das, aber das hast du dann sozusagen selber bei dir zu Hause eigentlich die Kamera hingestellt und gesagt, ich probiere es jetzt einfach mal aus, ich lade das dann selber hoch. Also du hast ja auch so diese technischen, es ist ja nicht Big Tech, aber ist ja, man muss ja trotzdem sich da erstmal mit reinfuchsen und sowas. Alles
ja, es ist schon anstrengend. Also meine Mama hat von ihrem letzten Geld, sie ist immer putzen gegangen, hat mir dann eine Kamera gekauft, so eine Canon, so eine Spiegelreflex, mit der man auch aufnehmen kann. Aha. Und ich so, oh mein Gott, ich brauche die. Ich weiß nicht, wie viel die kostet. Ich glaube 1000 Euro. Und das war für uns so, oh mein Gott. Und ich so, wenn sie mir die nicht kaufen kann, kann ich leider nichts machen. Und dann hat sie das doch geschafft. Und dann habe ich mir angeeignet, wie man Videos schneidet, wie man die hochlädt. Das war ja damals noch so ein voll Hack-Mack. Man wusste ja nicht, wie man YouTube bedient. Das war ja alles so relativ neu. YouTuber waren neu zu der Zeit. Dann habe ich angefangen, 2014. Und dann habe ich alles selber gemacht. Ich habe mir Skripte geschrieben. Was sage ich? Wie sage ich immer Hallo? Was ist mein Satz? Wie sage ich Tschüss? So, damit die sich immer wohlfühlen, wenn die meine Videos gucken.
Ja. Und wie lange hat es gedauert, bis du gemerkt hast, ach, da gibt es ja wirklich Leute da draußen, die das cool finden?
Lange. Am Anfang war es halt wirklich sehr, sehr viel Hate, aber ich glaube, dadurch, dass ich so souverän mich selber gepusht habe und mich selber halt so toll fand und immer gesagt habe, ey, ihr müsst mich nicht mögen, und ich habe halt auch die Hater konfrontiert. Ich habe auch Videos gemacht, wo ich die halt denen antworte auf Kommentare, und da habe ich gemerkt, okay, manche Leute mögen das schon. Aha. Ich finde das schon ganz cool.
Aber Hater, so standfest bin. Waren dann auch am Ende Leute, die einfach sagen, das finden wir scheiße, dass du was machst, oder einfach per se, was, also wo kam der Hate her?
Beleidigungen ohne Ende, also von allem, ob es jetzt die Art ist, wie ich rede. Ich habe halt früher noch ein bisschen mehr gelispelt. Ist halt so, keine Ahnung, es hat die gestört. Oder wie ich mich halt anziehe, dass ich halt voll schlampig bin oder sonstiges.
Aber ich meine, diese
alles, was man sagen kann.
Sexuelle Optik, sagen wir mal so, das ist ja auch dein Ding. Ich meine, das magst du
ja. Ja, das bin ich halt. Und das Ding ist halt, damals, jetzt zu der Zeit gibt es ja Leute, die hinter Frauen stehen und Feminismus. Zu der Zeit gab es das aber nicht. So, es gab nicht irgendjemanden, den ich als Vorbild sehen konnte, oder es waren vereinzelt ganz wenig.
In den USA auch keine irgendwie.
Es gab jetzt nicht so große Leute, wo die sagen, sei wie du bist. Das ist okay, wenn du sexuell als Frau bist. Früher war Slutshaming Trend. Wenn du freizügig bist und jemand dich Schlampe nennt, war der cool, der dich Schlampe nennt. Der war so, ja, der hat recht. Die muss wirklich verbrannt werden, so wirklich. Ich habe immer gesagt, tötet sie, bevor sie Eier legt. So, ich so, what the fuck, Alter?
Wirklich?
Ja. Ja, wirklich.
Aber ich meine, du hast das ja offensichtlich dann sehr, sehr stark in dir gespürt, diesen Wunsch so sein zu wollen. Das ist ja ein riesen Kraftakt, gegen diese ganze Umfeld so zu sein. Also, aber das, also das, der innere Druck, das machen zu wollen, ist schon stark gewesen.
Ja, und ich wollte einfach den Leuten beweisen, dass eine Frau machen kann, was sie möchte, egal wie sie aussieht und was sie macht. Und in meinem Kopf war immer, ich darf so sein. Ich bin eine Frau und ich kann selber entscheiden, wie ich mich zeigen möchte.
Das war ja auch in einer Zeit, wo wirtschaftliche Sachen keine große Rolle gespielt haben. Das war ja,
in welcher Hinsicht?
Ja nicht, also, dass damals ja noch nicht jetzt viel Geld eine Rolle spielt. Also, du hast ja, du bist ja so aufgetreten, jetzt unabhängig davon, dass du das Gefühl hast, ah, deswegen kriege ich eines Tages mal irgendwie Reichweiten und dann Kohle oder so.
Nee, mein Wunsch war wirklich, in die Öffentlichkeit zu gehen und so akzeptiert zu werden, wie ich bin, plus einfach bekannt zu werden. Ich mochte das einfach. Ich wollte immer irgendwie in der Öffentlichkeit stehen, dass mich Leute kennen. Das fand ich halt immer voll cool. Da habe ich gar nicht daran gedacht, Geld einzunehmen. Hm. Aber ich habe halt auch direkt Geld eingenommen.
Weil YouTube damals schon auch relativ...
Damals war gut. Damals hat man viel mehr gekriegt für die Werbung. Also ich glaube, die Prozente waren höher. Ich bin jetzt gerade nicht mehr im YouTube-Game drinne, wie die Ausschüttung ist. Aber damals bin ich der Meinung, war es 1000-mal besser. Aber natürlich mehr Creator, weniger Geld dann am Ende für die Creator, ist ja klar.
Aber war das damals schon so, dass du von YouTube auch dann, sagen wir mal, gut leben konntest oder mehr Einkommen hattest als deine Mutter beispielsweise oder sowas?
Ja, ich hatte direkt viel mehr Einkommen, als ein normales monatliches Einkommen ist. Ich hatte direkt Geld. Aber
als Schülerin?
Als Schülerin, das Problem war aber, ich hatte zwar Ahnung von meinem Internetbusiness, aber nicht von Steuern. Okay. Und ich dachte, oh, ich habe 100% und die sind meine. Und ich so, oh, ich hebe alles ab, ich gebe aus. Irgendwann habe ich gemerkt, okay, es gibt ja auch noch Steuern. Da habe ich mich hingesetzt, habe einen Steuerberater geholt. Gott sei Dank habe ich immer gut eingenommen, dass ich alles clean ist. Aber es hätte auch schief gehen können.
Ja, das hat schon eines Genick gebrochen.
Ja, ja. Und ich habe wirklich gerne ausgegeben.
Wo kriegt man eigentlich, ich meine, wenn man dich jetzt auch so sieht oder generell die Fotos von dir anguckt, diese spektakulären Outfits wirklich her? Ja. Also ich meine, bei Zalando gibt es die ja nicht oder bei About You oder so.
Ich habe Leute, die mir Sachen anfertigen auch.
Aha.
Ich habe in Kosovo Leute, mit denen arbeite ich aber zurzeit nicht mehr, weil ich jetzt auf dem Designer-Trip bin.
Okay.
Ich habe jetzt Geld, ich bin jetzt, abgehoben. Nee, aber entweder halt Designer oder anfertigen. Oder halt auch, es gibt auch günstigere Sachen, es gibt auch, droppe ich einfach Fashion Nova.
Okay,
so, das tragen auch viele Stars, so, das sind günstigere Sachen, auch sehr freizügig, also wenn man kein Budget hat oder so.
Generell muss man ja sagen, du hast ja irgendwie diese Optik auch mega raus. Also ich bin jetzt kein Experte, aber ich gucke mir deine Bilder an oder ich verfolge dich jetzt ja seit Jahren. Du warst ja letztes Jahr beim Festival und generell, ich glaube, du hast sozusagen in dem Jahr angefangen, wo wir OMR angefangen haben, also mit der Redaktion bei uns.
Echt?
Also, dass wir verfolgen das schon eine ganze Weile und haben ja auch schon länger versucht, dich mal zu überzeugen, zu uns zu kommen, und wir haben ja unsere Beziehung langsam aufgebaut sozusagen. Und also ich kenne das ein bisschen und da ist mir doch aufgefallen, diese spezielle Optik von Erotik oder von auch Pornografie. Es hat ja so eine ja, spezielle Look, die man treffen muss. Denn nicht jedes nackte Bild ist irgendwie jetzt gleichzeitig auch dann irgendwie anziehend oder erotisch. Voll. Oder polarisierend. 100%. Du brauchst schon einen gewissen Touch dafür.
Sehe ich auch so. Man muss auch wissen, was ist der Reiz.
Ja,
weil
genau.
Manchmal sieht man ein Bild und das ist einfach so wie Fleisch. Das liegt einfach da und das ist so uninteressant. Es ist einfach so, okay.
Ja.
Also ich verstehe das. Also klar, also ich weiß schon, was reizt und was nicht.
Also wo kommt das her? Also einfach hast du...
Keine Ahnung.
Früher selber viel so anzügliche Videos geguckt oder selber viele YouPorn geguckt?
Nein,
ich weiß nicht.
Niemals. Nee, ich glaube einfach, also ich interessiere mich sehr für schöne Frauen. Ich gucke mir sehr gerne Frauen an und gucke mir sehr gerne... Also das Problem ist, in Deutschland gibt es halt kaum Frauen wie mich so, ne, die so freizügig sind und so, das so ausleben. Und ich gucke sehr viel in Amerika. Ich gucke einfach rund um die Welt.
Ich meine, diese Looks sind ja schon also ein Erfolgsfaktor, neben der Tatsache, dass du doch möchtest, dass du auch Vollgas gibst.
Voll, aber bei mir ist auch viel, auf jeden Fall meine Optik, das ist auf jeden Fall auch mein Erfolg. So, natürlich, man kann es mögen oder hassen, man kann sagen, es ist Plastik oder es ist nicht schön, aber trotzdem ist es so schon auch meine Visitenkarte, so, meine Optik. So, egal wie man es findet.
Und dann beschreib mal so ein bisschen die Reise am Anfang. Die ersten Wochen, Monate hast du sozusagen dann da Videos selber hochgeladen. Und dann, wann hast du gemerkt, okay, jetzt habe ich was gefunden, jetzt ballert es richtig?
Das Problem war, ich war halt direkt bekannt, so auf eine Art und Weise. Natürlich nicht Superstar, aber die Leute haben halt direkt geredet, dadurch, dass ich halt so anders war. Ne? Es gab halt wirklich gar keine Frau in meine Richtung. Und deswegen war das irgendwie direkt so.
Also recht schnell.
Das war halt direkt mal vom ersten Video irgendwie das Thema.
Und da warst du aber am Ende dann YouTuberin.
Genau, ich war dann YouTuberin und dann gab es dann früher noch so ein Ranking, Platz 1, Platz 2 und so. Wer war da alles immer da? Bibi, die gab es da, glaube ich, schon länger als mich. Ich bin mir nicht sicher. Zu der Zeit wir waren alle irgendwie gestartet, so 2012 bis 2014 waren so unsere Anfänge. Bibi war immer da und halt die ganzen, die groß sind, die sind auch immer noch am Start. Und ich war dann auch immer in den Rankings, immer manchmal Platz 1, manchmal Platz 3. Und dann habe ich schon gemerkt, okay, ich habe gerade Hype. Ich habe gerade krassen Hype.
Und war das dann so wirtschaftlich so, dass das auch schon dann 100.000 oder die Millionen gebracht hat? Oder ich stell mir
von
so,
Einnahmen?
Ja, damals?
Nein, es hat noch nicht irgendwie Millionen eingebracht, aber es war halt einfach für mich krass. Ich komme aus einem armen Verhältnissen, so, aus einer armen Familie. Ich habe mir immer gedacht, wenn ich 1.000 Euro für Möbel habe, dann habe ich eine schöne Wohnung. So habe ich gelebt. Und dann habe ich mich natürlich reich gefühlt. Wenn mich jemand gefragt hat, habe ich immer gesagt, ich bin reich. Aber hatte ich noch nicht die Millionen zu der Zeit.
Und dann, wie ging es dann weiter? Also die Reise ging ja dann irgendwie immer noch weiter. Also dann von YouTube, dann irgendwann hast du mit Musik angefangen.
Genau, also ich wollte schon immer eigentlich nur Musik machen, weil in Musikvideos auch kann ich mich halt künstlerisch ausspielen und ich kann dann auch die freizügige Frau sein und werde irgendwie auf eine Art und Weise akzeptiert. Das war halt immer crazy. Und deswegen wollte ich Musik immer machen, aber es hat dann ja nicht funktioniert mit den Covern und ich hatte auch irgendwie niemanden, der Musik macht. Keine Ahnung, wie ich das anfangen soll. Und dann war ich irgendwann so bekannt, ich bin mir nicht sicher. Mein erster Song war 2017. Ich weiß nicht, wie viele Follower ich da hatte, ob ich da schon über Millionen hatte, aber ich denke schon. Und 2017 habe ich meinen ersten Song rausgebracht und ich wusste, wenn ich einen Song rausbringe, das wird unnormal. Das wird Hype, ich wusste es einfach. Ich habe immer so ein Bauchgefühl. Manchmal habe ich auch ein schlechtes Bauchgefühl. Da sage ich, oh, wenn der Song rauskommt, wird kein Jucken. Das ist auch manchmal so. Und dann habe ich diesen Song rausgebracht, Doggy.
Natürlich, ja.
Das war krank. Also das war natürlich sehr viel Hate, sehr krass polarisiert, aber auch unglaublich eingeschlagen, unglaubliche Klicks einfach.
Wer hat dir denn geholfen, den zu produzieren?
Startover zu der Zeit. Das ist ein Produzent von weiter weg. Ich weiß gerade nicht genau, wo.
Aber den hast du dann angesprochen und gesagt, weißt du was, ich will jetzt gerne Musik machen.
Nee, der wollte mit mir arbeiten. Der hatte den Song auch schon fertig und ich, kleines Mädel, dachte mir, ja, cool, fange ich einfach mal an. Ne?
Also du hattest aber keine Gesangsausbildung, keine Musik?
Nein, ich
war
jetzt auch, nein. Okay. Ich mache meine Musik und also man muss ehrlich sagen, in der Musiksache drinne, was ich am liebsten mag, ist das Kreative. Ich mag das so, erstens, ich kann so ein bisschen auch wieder meine sexuelle Sachen machen, ich kann coole Lyrics machen und einen coolen Song, aber das Visuelle, das Kreative, das ist eher meins. Deswegen sieht man auch bei meinen Musikvideos einfach, da ist 100% Katja drin. So. Ich mache meistens auch, klar, ich arbeite mit Teams zusammen, aber ich mache meistens das Konzept so zu 80%.
Aber du singst schon selber?
Ich singe selber, ja.
Aber ich meine, das muss man erstmal lernen.
Ich bin nicht Milli Vanilli.
Ja. Hätte ja sein können, dass man sagt, okay, das ist irgendwie, also das kann ja nicht jeder singen. Also ich meine, das ist ja schon auch ein Talent.
Es kann auch nicht jeder singen und ich bin auch nicht die krasseste Sängerin. Aber das habe ich auch immer gesagt, als mein erster Song rauskam, meinte ich, ey Leute, ich bin nicht die krasseste Sängerin und das ist mir auch egal so. Ich liebe, was ich mache und es ist erfolgreich.
Wenn du auf Tour gehst, ist ja auch schon eine größere Halle, die du spielst.
Ja,
ne?
Auf jeden Fall. Das ist unglaublich. Ich liebe auch schöne Festivals zu spielen, wo dann 15.000 Leute sind. Das macht einfach Spaß.
Okay. Mittlerweile also 4 Nummer-1-Hits.
Ja. Aber oder habe ich 4? Oh, ich kann immer nicht zählen. Mein Manager sitzt dann da und sagt, mehr, keine Ahnung.
Ich meine, ich hätte in der Vorbereitung irgendwo von 4, sonst müssen wir nochmal korrigieren.
Und Alben.
Oder, genau,
4 Alben.
Genau, 4 Alben, alle auf 1. Das meine ich, sorry, das meine ich. Ja, genau.
Ja. Hits habe ich auch viele auf 1, aber ich liebe das und so, aber ich bin jetzt nicht eine, die so eine Strichliste führt und sagt, ich habe 5,8, das und das. Weißt du, wie ich meine?
Aber schreibst du die Texte selber?
Nein.
Und also das heißt, du bekommst ein Team. Hast ein Team, das es macht. Am Ende lieferst du auch die Reichweite und natürlich die den Look und die Person.
Und ja, und meine Story halt. Also ich sitze dann mit denen, wir sitzen stundenlang, manchmal reden wir auch nur, manchmal schreiben wir gar keine Texte. Und dann erzähle ich einfach, ich will das sagen, mir ist das passiert, das habe ich in der Kindheit erlebt und dann wird das halt zu einem Song gemacht.
Und du rappst ja auch häufig im Sitzen, ne?
Ja, ich bin faul einfach.
Wirklich,
ich bin
das
einfach
der Grund?
Faul. Ja, ich bin faul. Wirklich, okay. Was das angeht, also Arbeitstier, ne? Ich schlafe für meine Arbeit nicht, aber was Bewegen angeht, ich bin faul.
Okay, aber sag mal, du hast ja eigentlich auch durchgearbeitet die letzten 10 Jahre, wenn man so will, ne? Also dann, also YouTube, dann immer mehr Musik. Wie ging es dann weiter?
Dann habe ich Musik gemacht und dann habe ich einfach mein erstes Album rausgebracht.
Und dann kam Fernsehen und dann irgendwie ist
auch Fernsehen kam dann danach. Also ich war auch schon davor ein bisschen im Fernsehen. Ich war auch schon immer irgendwie...
Big Brother hast du, glaube ich, mal gemacht?
Big Brother war ich. Das war aber dann auch schon zu meiner dritten Single, glaube ich. Zu Sextape. Ja, das war gleichzeitig.
Und das größte Fernseherlebnis war dann für dich DSDS?
Ja, ich denke schon, dass es eine der größten Sachen waren bis jetzt.
Also da in der Jury zu sein?
Genau, in der Jury zu sitzen und Dieter die Stirn zu bieten.
Genau, da wollte ich dir auch noch fragen. Aber wie kommt sowas zustande? Also ich meine, normal ist es ja nicht mehr nötig. Du müsstest ja jetzt als YouTuberin nicht mehr ins Fernsehen eigentlich gehen.
Ich mag das einfach. Also ich liebe das und wir haben uns einfach gut verstanden mit Dieter. So, jetzt ist es halt nicht mehr so, aber rückblickend, wir haben einen Song zusammen gemacht, so, er wollte unbedingt und er meinte auch, ich möchte ins Video. Wir waren echt gut befreundet, so. Und mit Pietro und mit meinem Manager und wir waren einfach eine coole Truppe und dann meinte er, ey, wenn möchtest du zu mir in die Jury kommen? Meinte ich, ja, wenn sich das ergibt, warum nicht? So, wir sind ein cooles Team. Und dann habe ich noch gehört Leonie und dann dachte ich mir, ja, cool, also ich habe ja mit Leonie auch Nummer 1 Hit.
Ja, okay, Glückwunsch,
die saß. Und dann dachte ich mir, coole Truppe. Dieter meint ja auch, das ist wie eine kleine Familie. So.
Wo dich denn sozusagen so entzweit? Was ist dann
ja, weil Dieter halt einfach sehr anstrengend ist und ich nicht Sachen mit mir machen lasse. Also ich lasse nicht alles auf mir sitzen. Ich sehe vielleicht ein bisschen naiv aus und wirke naiv, aber das bin ich nicht. Und das ist halt einfach, ich biete halt Leuten die Stirn.
Und das also war aber hinter den Kulissen? Das ist nichts.
Es war auch hinter den Kulissen, aber es war auch viel vor der Kamera. So, es war auch viel einfach Seitenhiebe, wo ich sage, okay, jetzt bin ich noch leiser, er ist älter, lassen wir es und dann irgendwann geht es nicht mehr.
Okay.
Vor allem, wenn jemand halt neben mir sitzt, ich bin freizügig, ich vertrete bestimmte Werte und dann wird eine Frau, die vor mir steht, halt komplett geslutshamed und runtergezogen. Das kann ich nicht zulassen. Ich kann nicht zulassen. Ich habe jahrelang dafür gekämpft, akzeptiert zu werden und bin eine der Ersten, die es gemacht hat. Und da steht eine Frau vor mir, die sich gerade bewerben will und irgendwie Star werden will. Und dann sitzt Dieter Bohlen und sagt, ja, hier hast du dich durchnudeln lassen. Das würde ich niemals, also das kann ich nicht mit mir vereinbaren. Und dann habe ich halt Gas gegeben. Ging nicht anders, es ging einfach.
Und am Ende hat es euch auch dann die Freundschaft gekostet ein bisschen. Ne?
Es hat dann die Freundschaft gekostet, ja. Und auch die Zusammenarbeit, aber das ist mir wert. Meine Werte sind mir wichtiger. So, ich habe damals in Kauf genommen, dass mich Leute ins Wasser schmeißen für meine Werte. Also warum sollte ich jetzt wegen dem Dieter Bohlen dann meine Werte nicht mehr vertreten? Also niemand, egal, habe ich ja auch gesagt, egal wie reich du bist oder wie fame du bist oder erfolgreich, niemand hat, jemand anderen dumm zu machen oder runterzureden. Das ist halt einfach das Ding.
Und dann hast du sozusagen damit Fernsehen für dich beendet oder da gibt es noch Fernsehprojekte?
Nee, also ich mag das Fernsehen, wenn was Cooles kommt. Natürlich gibt es tausende Projekte, die mich anfragen, wo ich dann Nein sage. Es gibt einfach, wo ich, nee, kein Bock. Aber wenn ich irgendwas, wenn irgendwas kommt, was mir Spaß macht, klar. Ich mag das Fernsehen sehr.
Okay.
Ja.
Was war denn dann sozusagen für dich wirtschaftlich der größte Durchbruch? Oder kam der erst mit OnlyFans?
OnlyFans auf jeden Fall unglaublich. Aber es ist auch Musik. Es ist aber auch Fernsehen.
Aber kann man an Musik so viel verdienen?
Ja.
Über die Spotify-Royalties oder Konzerte?
Man kann einfach so viel durch alles. Also es kommt natürlich drauf an. Es gibt verschiedene Arten von Künstlern. Es gibt Künstler, die sind so Live-Maschinen. Mhm. Die sind dann aber nicht so krass mit den Hörern. Aber es gibt auch Künstler, die sind Komplettpaket. Die verkaufen also selten aber. Und ich bin halt die, erstens, ich bin krass verkaufsstark. Ne? Ich habe die krassen Fans, die sind immer am Start, wenn ich was verkaufe. Es gibt irgendwie nur, kannst du an einer Hand abzählen, Künstler, die so krass wie ich verkaufen. Was zum Beispiel die Bundles angeht. Also einfach Produkte, physisch. Und natürlich durch Streaming kannst du Geld verdienen.
Aber sind denn deine also die Menschen, die dann kaufen, deine Fans, sind das eher Männer oder Frauen?
Frauen.
Wirklich?
Würde man gar nicht denken. Ne?
Ja, man würde denken, das ist, bei OnlyFans ist Männer.
Die Männer sind bei OnlyFans.
Ja, wollte ich gerade sagen.
Aber also bei mir ist es so, ich liebe meine Community, das sind Frauen und sehr viele queere Leute. So, wenn es Männer sind, dann sind die meistens halt einfach queer. Und die sind halt, also bei mir sind einfach Leute, die nicht von der Gesellschaft akzeptiert werden und in mir halt jemanden sehen, der halt dagegen ankämpft. Die wollen vielleicht nicht so aussehen wie ich, aber die hätten halt gerne den Charakter und diese Stärke und deswegen habe ich so eine Community dann. Deswegen auch viele queere Leute, weil die viel leiden halt.
Krass.
Ja.
Du bist ja auch wirklich clever darin, sozusagen dann auch schon Sachen sozusagen damit zu machen. Ich fand ganz interessant, wie du deinen Führerschein gemacht hast. Nämlich in einer Fahrschulakademie, wo man sozusagen hinzieht für ein paar Tage und dann da Tag und Nacht den Führerschein trainiert.
Genau.
Aber, also das ist eine Akademie, Fischer Academy heißen die kennen wir auch so ein bisschen. Und dann hast du das damals einfach getauscht, irgendwie gegen ein bisschen Fotos machen oder ein paar Posts von da und dann haben die den Führerschein sozusagen geholfen zu machen.
Ja, also ich muss ehrlich sagen, da war gefühlt halb YouTube Deutschland so. Alle waren da, also man kann ja gerne mal gucken, ey, da war wirklich jeder und ich dachte mir ganz ehrlich, ich möchte ganz schnell meinen Führerschein haben. So schnell wie möglich und das war so verlockend, irgendwie in 10 Tagen oder in 14 Tagen habe ich den gehabt dann.
Ja, und du hast das
das war gut.
Mit Posts bezahlt.
Genau, ich habe dann gepostet.
Das war
eine Kooperation so gesehen, würde ich natürlich heute nicht mehr machen.
Weil
so, es lohnt sich nicht. Meine Reichweite ist viel zu groß, als dass ich was umsonst bekomme, was mache. Aber früher war es halt, hat man es halt gemacht.
Machst du aktuell viele Kooperationen?
Ja, aber sehr ausgewählt. Und ja, die Gage muss dann halt stimmen, ne?
Was machst du? Also kannst du mal ein Beispiel nennen?
Ich glaube, Oceans Apart habe ich gemacht.
Ah, zuletzt. Okay, das ist ja, ja. Groß. Ja.
Also, ja, ich glaube.
Okay. Aber es heißt, Gage heißt dann, wenn man mit dir arbeiten will, dann muss man schon sich auf 6- bis 7-stellige Budgets einstellen.
Ja, man muss. Und wenn nicht, dann mache ich es auch nicht. Und plus, das kann ja auch sein, dass sie das zahlen können, aber mir das einfach nicht gefällt, was sie machen. Dann mache ich es auch nicht.
Aber bist du da auch open for business? Also wenn jetzt jemand zuhört und sagt, okay, ich habe kein Problem mit dem ganzen Kontext, diese Person finde ich faszinierend, die Zielgruppe möchte ich gerne erreichen, dann kann man sich bei dir melden.
Voll, ich bin immer am Start. Man kann sich auch gerne in der Industrie rumhören. Bei mir ist auch immer alles on point. Also ich bin halt auch nicht so jemand, dass man 100-mal anrufen muss oder schreiben muss. Ich mache das, bevor es überhaupt gefragt wird. So.
Und gibt es was du dir noch wünschst? Also hast du so, oder was war so für dich, man ist ja dann auch teilweise stolz auf Markenanfragen.
Ja, voll, natürlich. Ich bin da voll offen. Alles, was so, ich mag Sachen, die irgendwie mit Beauty zu tun haben oder wo ich halt einfach irgendwas posten kann, wo meine Girls oder die queeren Leute das einfach sagen, oh, dann fühle ich mich schöner oder so. Klamotten finde ich cool, Beauty finde ich cool, solche Sachen.
Was war so dann deine Highlight-Kooperation bislang? Das war so das Krasseste für dich?
Das war ICE.
Ah.
Das mag ich sehr.
Also
ich feiere auch die Frau dahinter. Also ich finde das einfach das ganze Konzept cool.
Aber das ist ein eigenes Produkt dann am Ende gewesen? Oder?
ICE ist ja diese Seite, wo du halt Sex...
Genau, also ein bisschen so Amorelie-mäßig, so genau. Nur schon länger. Also genau. Ice.de, ne?
Genau.
Und das macht eine Frau, wusste ich gar nicht.
Ja, die Chefin ist eine Frau.
Ah, okay, okay. Und die haben dich angefragt, naheliegenderweise...
Ich habe schon öfter mit denen gearbeitet, also ich bin sehr zufrieden immer gewesen.
Okay. Ja. Aber da geht es am Ende verkaufen die Erotikartikel, ne?
Ja, klar, aber es gibt auch so schöne Weihnachtskalender und die sind halt richtig am Boom. Das ist so, das schenkt man dann seiner Freundin so und das ist halt mega.
Okay.
Ja, es gibt's halt auch, ne? Sind wir halt alle, tun wir nicht alle hier brav sein.
Ja.
Wer plant im Mai am 7. und 8. zu unserem OMR-Festival zu kommen, aber noch keine Unterkunft hat, der sollte jetzt vielleicht etwas besser zuhören, denn wir bemühen uns stark, da zu helfen, und zwar mit unserem Partner HRS. Es gibt unter hrs.de/OMR jetzt einen eigenen Bereich, wo ihr euch Hotels oder andere Übernachtungsmöglichkeiten suchen könnt. Das Ganze wie immer bei HRS mit Vorteilsraten für registrierte Mitglieder, mit Miles & More, mit Bahnbonuspunkten bei jeder Buchung und so weiter. Außerdem bietet HRS eine ganze Reihe an Green Stay Hotels. Das sind verschiedene zertifizierte Hotels, die Nachhaltigkeits- und Umweltfreundlichkeitsstandards erfüllen. Zusätzlich kompensiert HRS alle CO2-Emissionen, die rund ums OMR-Festival über die HRS-Plattform abgewickelt werden. HRS ist der digitale Experte für Geschäftsreisen, natürlich nicht nur zu uns, sondern generell überall hin, weit über das Festival hinaus. Wer Geschäftsreisen tätigt, sollte sich einfach genauer mit HRS auseinandersetzen. Wer HRS noch nicht kennt, für den könnte unser Festival ein guter erster Kontaktpunkt sein. Wie immer bei HRS, einfach, flexibel und digital unter hrs.de/OMR.
Zurück zum Podcast. Aber erzähl mal von dem Weg. Ich stelle mir heutzutage vor, ist das Stärkste, was du wirtschaftlich wahrscheinlich betreibst, irgendwie OnlyFans, oder? Ich
meine,
das
ja, denkt man, aber also Musik steht genauso wie OnlyFans, so fest auf den Beinen. TV, eigentlich alles, TV auch. Also bei mir ist alles sehr saftig. Sehr saftig, Gott meine, sei Dank.
Aber ich meine, ich habe ja so ein bisschen versucht zu verstehen, okay, was bleibt denn dann darüber hängen? Und
ja,
was mich dann beeindruckt hat, muss ich schon sagen, ist, es gibt so ein Video, wo du bei Kai Pflaume bist und dann erzählst du von deinen Autos oder was da von deinen Lieblingsautos. Du bist, glaube ich, auch sehr autoaffin.
Ich liebe Autos.
Und dann sagst du dir, hier habe ich so eine, ich wusste nicht so genau, ob ich mir eine G-Klasse kaufen sollte oder lieber so ein Lamborghini. Und dann habe ich mir beide gekauft. Ja. Und dann hat es irgendwie 750.000 Euro gekostet, irgendwie die beiden Autos.
Und ich habe noch untertrieben, by the way, ne? Das kostet eigentlich mehr.
Ja, genau.
Ich untertreibe.
Hast du mal eine Million ausgegeben für Autos? Und du machst, also das heißt, da ist ja schon richtig Umsatz, den du bewegst. Ja. Und du machst ja auch größere Spenden, habe ich wahrgenommen.
Ja, ich gebe ja auch viel Geld aus. Also für Musikvideos, ich habe das bis jetzt zweiteuerste Video in Deutschland. Das hat 170.000 bis 180.000 Euro gekostet. Nur ein Musikvideo.
Mhm.
So. Da sieht man, ich gehe voll auf Optik. $6 Millionen erst. Und da haben wir mit Spectre gedreht. Der arbeitet mit ganz vielen Leuten, auch mit ein paar Leuten, die ich nicht mehr erwähne, weil die nicht mehr so cool sind mehr.
Mm-mm.
Aber früher war es cool. Und da bin ich auf dem Pferd geritten, war ich in einem Schloss. Man denkt sich, hä, wie kann man so viel Geld für sowas ausgeben? Ja. Aber das kostet dann am Ende. Die Kameras sind teuer, da sind 100 Mitarbeiter da. So, da kommen mehrere Trucks angefahren. So, das ist einfach krank.
Aber ich meine, also um so eine Dimension zu verstehen, ist Musikvideo für 180.000, Autos für eine knappe Million, aber halt auch Spenden. Ich meine,
genau,
das ist ja
auch
ungewöhnlich.
Spenden.
Also du warst dann bei ein Herz für Kinder, glaube ich, war das im Fernsehen.
Ja.
Was hast du da gespendet?
Da habe ich einmal 50.000 gespendet und dann im Folgejahr 100.000, also insgesamt 150.000.
Also öffentlichkeitswirksam, ja, aber auch, weil es dir wichtig ist.
Natürlich ist es mir unnormal wichtig und ich denke mir, ey, es gibt so viele Kinder, die leiden. Ich war ein Kind, was gelitten hat und ich habe eine Nichte und einen Neffen und ich liebe die über alles. Und wenn ich sehen würde, wie die leiden, würde mein Herz brechen. Und ich habe die Möglichkeit, ich habe Geld, also warum sollte ich nicht spenden? So.
Aber okay, das heißt, OnlyFans ist gar nicht so wichtig, weil ich dachte, das Ganze ist mittlerweile ein OnlyFans-Business.
Es ist wichtig, weil ich es gerne mache und ich bin sehr stolz drauf und ich weiß, dass es sehr kontrovers ist und dass vielleicht auch Leute sagen würden, das kannst du nicht als Frau machen, du wirst ja nicht akzeptiert, aber bei mir funktioniert es. Also ich bin einfach Geschäftsfrau auf vielen Ebenen und mag das, aber es ist nicht so, dass ich nur OnlyFans brauche oder so. Also dass ich das unbedingt brauche. Ich würde auch so mein Geld haben.
Klar, aber ich
viel Geld haben, deswegen. OnlyFans aber halt so.
Das was ist der unnormale Kanal, das ist das Verrückte.
Das, was du einnimmst, ist 100% deine bei OnlyFans.
Ja, ja,
du
ja.
musst nichts dafür ausgeben.
Ja. Und ich meine, es ist
Umsatz gleich Einnahmen. Das ist krass.
Und es ist doch auch vor allen Dingen einfach eine Maschinerie geworden.
Mhm.
Also am Ende zahlen ja da auch deine Fans oder halt Männer, die
ja,
dich begehrenswert finden wahrscheinlich irgendwie für auch absurde Sachen. Also
absurd mache ich da nichts.
Nee? Kein Badewasser verkaufen, nichts dieser Art.
Das stimmt, das geht. Also es machen viele, ich mache das nicht, ne.
Also
Soll ich mal machen vielleicht, wenn jemand will.
Ich hatte mal eine Gästin hier, eine reine OnlyFans-Person und die hat von Badewasser bis zu Unterwäsche.
Kaufen alles die Leute, die mögen das.
Was wird bei dir gekauft? Was
ich mache meine Bilder und Videos.
Und da gibt es einfach den Zugang. Also das heißt,
genau, also bei mir kommt man auf mein Profil, man abonniert, dann hat man monatlichen Zugang, also einen Monat lang Zugang, oder man abonniert für 3 Monate oder ein Jahr, so Leute gibt es auch. Und dann kriegt man von mir Nachrichten und Bilder und kann meine Posts sehen. So.
Was kostet ein Monat?
Ich bin mir gerade nicht sicher, ich glaube 24,90.
Und wenn da, kann man sich ja vorstellen, wenn das jetzt irgendwie, weiß nicht, 10, 100.000 Leute machen und...
Das kann man sich dann ausrechnen. Wie viele ungefähr? Also, weil ich meine, ich habe 3,8 Millionen Fans, so, dann müssen ja nur minimale Prozente davon zu OnlyFans gehen.
Aber das tun sie wahrscheinlich auch.
Ja, machen die auch. Die mögen das ja auch.
Und du versuchst ja auch so, die darüber zu leiten, oder?
Ich meine, natürlich, also es ist ja mein Business und ich möchte auch, dass es läuft und ich bin auch sehr into, also ich buche dann auch mir immer schön eine Prezi-Suite und gehe da rein und mache Content. That's the vibe. Also das Geile ist, ich sitze dann da alleine, ich mache Content alleine, ich bestelle mir Essen, ich trinke, ich bin so glücklich dann. Das ist mein Lieblingsjob.
Aber du brauchst doch irgendwie dann auch einen Kameramann,
nee,
oder? Echt nicht?
Mm-mm, weil ich finde es unprofessionell bei dieser Art von Content, weil umso echter, umso besser.
Okay.
Ich muss den Content machen. Also die Leute wollen ja nicht, dass ich irgendwie so gestellten Content da mache.
Das heißt, du machst dann wirklich so Selfie?
Genau, und so. Oder mit, ich filme mich im Spiegel oder solche Sachen einfach. Das ist besser. Also, oder ich habe auch ein Stativ.
Ach krass, ja. Wirklich? Ich hätte gedacht, das ist irgendwie so ein großes Team.
Mag ich nicht. Ich bin auch der Meinung, dass wenn Leute Erotik konsumieren, dass sie halt das auch so amateurhaft wie möglich möchten.
Mhm.
Weil dieses Professionelle, das ist ja total unantastbar. Und bei Erotik-Content geht es nicht um Unantastbarkeit.
Ich hätte jetzt gedacht, dass auch die Unantastbarkeit dann trotzdem teuer ist herzustellen.
Kann man machen, aber ich finde es nicht schlau.
Ah. Okay, das heißt, du meldest hier irgendwo in Berlin irgendwie einen, weiß nicht, im Hotel Stadt, Rom oder so. Nein, oder wirklich?
Doch.
Und dann gehst du
gehe meistens ins Waldorf Astoria, das finde ich am schönsten. Das ist mein Lieblingshotel.
Minister die Suite?
Unglaublich. Unglaublich. Du siehst über ganz Berlin, das ist riesig.
Und du weißt aber, schreibst du ein Drehbuch oder weißt du genau, was du da haben musst?
Ich schreibe mir meistens auf, was ich mache. Vorher.
Okay, und du rückst damit auch dann die Wünsche von den Leuten? Also haben die dann vorgeschrieben?
Natürlich, ich weiß, was sie gerne mögen, aber ich mache schon sehr viel auch, was ich mag. Also ich achte zu 70% auf meine Meinung und auf 30% auf die anderen, weil es muss ja mein Content sein.
Und das ist dann aber schon, also einmal zumindest zur Frage, schon auch ein Millionen-Business für dich.
Ja.
Und wir reden dann irgendwie auch auf Monatsbasis Millionen-Business oder auf Jahresbasis?
Es ist so hohe Einkommen, dass ich ungerne darüber rede.
Okay.
Also manchmal sind Einkommen so hoch, dass man sich denkt, oh, es ist unangenehm, das zu sagen. So in diesem...
Also unangenehm fängt bei mir an, ich würde mal sagen, jetzt unangenehm, so ab 5, 6 Millionen.
Ja, also 5, 6 Millionen im Monat?
Nee, im Jahr hätte ich jetzt gesagt.
Ich mache sehr viel Geld damit auf jeden Fall.
Also,
das ist ein Multimillionen-Business.
Also 5, 6 Millionen ist bei dir eher ein Monat als ein Jahr?
Im Monat, schön wäre es, dann würde ich sagen, hier, ciao.
Aber es ist schon...
Also aber gibt's auch, ne? Es gibt auch Frauen, 5, 6 Millionen nicht, aber es gibt auch Frauen, sehr selten. Ich bin in Deutschland die Größte mit den höchsten Einnahmen. Ich bin immer auf 0,01% top auf den ganzen Seite, Creator. Ich bin größte in Deutschland, aber es gibt noch Frauen, die verdienen 1-2 Millionen pro Monat auf OnlyFans.
Okay, das ist für dich aber noch weiter entfernt.
Ich glaube, das könnte ich machen, aber ich müsste internationaler gehen. Ich müsste dann halt schon, keine Ahnung, auch mal in Amerika irgendwo rumchillen mit Leuten und connecten und dann
wäre das. Da fehlt halt so. Der Ehrgeiz oder?
Wozu? Ich bin sehr glücklich mit einem. Meine Einnahmen reichen mir komplett aus, ich bin glücklich. Ich habe verschiedene Standbeine, deswegen. Ich bin 27 und habe irgendwie 1 Milliarde Standbeine, ich bin glücklich. Weißt du, wenn man gierig wird, dann kann es auch schnell in die andere Richtung gehen. Man darf auch nicht gierig werden, finde ich.
Absolut, also finde ich total nachvollziehbar. Wie oft bist denn du damit beschäftigt? Also bist du da jetzt jeden Tag am Drehen? Nee, sondern wie oft?
Nö. Ich mache, glaube ich, so 1-2 Mal in der Woche mache ich das mal, wenn ich Zeit habe. Wenn ich keine Zeit habe, mache ich auch mal ein bisschen weniger einfach.
Und die Leute, die das Abo haben, sind ja auch nicht böse und sagen, jetzt habe ich ein Abo.
Es kommt immer Content. Ich mache ja dann, ich bin dann einen Tag in der Suite und dann mache ich aber für mehrere Tage.
Ah, okay, okay.
Das ist halt so vordrehenmäßig. Das ist halt das
Coole. Wie groß ist denn das ganze Team um dich herum? Also ich meine, ich weiß, du hast einen Manager, der schon auch ziemlich erfahren ist in der Branche.
Ja.
Aber also in der sagen wir mal, Popkulturbranche, nicht jetzt in der Erotikbranche.
Genau,
aber,
er macht, er ist im Rap und im Business, im Musikbusiness.
Aber wie viele Menschen gehören noch so zu eurem Team?
Das sind eigentlich nur wir beide. Wir sind so ein Tech-Team, wir sind immer am Start. Aber natürlich haben wir dann auch für Merch-Leute, die ganz wichtig sind. Wir haben, oh mein Gott, ich vergesse dann immer Leute. Make-up von Musik, Leute, Make-up, Herren Make-up. Also da sind schon viele Leute um uns rum. Aber so als Team, was so wirklich 100% unsere ist, ist natürlich ich und er nur. Okay. Er und ich.
Okay.
Mich, mich zuerst nennen.
Ich meine, Haare und Make-up ist ja insofern schon ganz interessant, weil ich verrate das mal kurz.
Wir treffen die uns jetzt leben hier. Mit mir gefühlt.
Ja, genau. Also die reisen ja auch mit dir und ja. wenn wir uns begegnen, dann hast du die auch dabei. Und es gibt ja auch die Geschichte, und ich habe es jetzt hier auch erlebt, dass wenn man dich sozusagen einlädt, dann sagst du, ja, lass lieber was ausmachen für nachmittags, weil dann habe ich dann Vormittag Zeit, mich vorzubereiten. Vorzubereiten heißt dann auch, du brauchst immer so 3-4 Stunden, um dich sozusagen anzuziehen.
Heute war 4 Stunden, das war für uns ein Rekord, also ein schneller Rekord. Wir waren heute sehr schnell.
Was macht man 4 Stunden
lang? Wir waren so, boah, Respekt, ey, wir sind heftig. Naja, halt schminken.
Crazy. 4 Stunden lang.
Das Ding ist, so die Haare dauern 1,5 Stunde. Warum auch immer. Und das Ding ist, ich habe ja auch Profis, die das machen. So, die mir das machen. Das sind Leute, die machen das hauptsächlich. Die machen viele Stars. Und die sind schon schnell. So, das dauert halt wirklich so lange. Keine Ahnung. Wahrscheinlich, dass man hier die Linie so langsam zieht. Und das dauert dann halt alles ewig.
Aber
ich brauche das. Und ich bin sehr glücklich.
Und machst du dich sozusagen von 7 Tagen in der Woche, 7 Tage so sozusagen, nein?
Nee, ich mache mich nicht so oft fertig. Also, doch, eigentlich schon. Doch, eigentlich schon. Eigentlich schminke ich mich schon gefühlt jeden Tag. Also ich mag das einfach so zurechtgemacht zu werden, so zu sein, nicht zu werden. Und ich bin halt so typisch Ostblock-Frau. Wir mögen das einfach. Wir bringen den Müll raus mit Make-up. So sind wir einfach. Aber es gibt auch Tage, wo ich halt ganz normal ungeschminkt bin. So und chille einfach.
Und dann erkennt man dich dann auf
der Straße? Dann bin ich aber zu Hause.
Okay, dann gehst du nicht aus dem Haus.
Nee, ich gehe auch aus dem Haus ungeschminkt und man erkennt mich dann. Die erkennen mich irgendwie eher. Das ist immer so, wenn man am gar keinen Bock hat irgendwie auf Menschen, dann erkennen irgendwie alle einen. Und dann ist auch alles okay, dann mache ich auch Bilder. Gibt bestimmt auch irgendwo 1000 Selfies mit Fans, mit wo ich ungeschminkt bin.
Man muss ja sagen, das Schminken ist ja das eine, aber du hast ja auch schon sozusagen in den letzten Jahren einige sozusagen andere Maßnahmen vorgenommen.
OPs
oder sowas, das ist dir auch sehr wichtig.
Guter Übergang.
Ja.
So.
Ich versuche mein Bestes. Aber da sprichst du auch sehr offen drüber. Ich meine, das kann man ja noch Videos gucken,
genau,
wo du es auch
sagst.
Genau,
ich bin da voll offen.
Also Brust, Lippen, also da. Das ist für dich aber auch einfach ein Ziel gewesen, sehr wichtig und das hast du einfach lange über die Jahre so gemacht.
Ja, voll. Also ich weiß, dass in Deutschland das so sehr, also es wird sehr gehasst. Also es ist unglaublich, wenn du eine gemachte Frau bist, ist jedes Kommentar Plastik. So, ja, weiß ich. So, ich habe mich so doll operiert, ich kann mir so die besten Ärzte leisten, ich kann mich auch natürlich operieren oder gar nicht. Aber es gibt auch viele Länder, wo es halt einfach so ist, wow, sie kann sich das leisten, das zu machen. Ob man es braucht, ist eine andere Sache. Ich habe es immer gewollt. Und das war immer mein Ziel, so auszusehen. Ich bin sehr glücklich und ich habe viel
fertig
gemacht.
Also
ich bin fertig.
Ja, da kommt
Baustelle ist vorbei.
Ja?
Ja.
Also.
Hoffentlich. Jetzt sage ich es und dann mache ich irgendwie eine OP in einem Jahr oder so.
Aber also ich meine, das ist so ganz krass. Ich meine.
Es ist nicht so. Ich bin auch der Meinung, alle denken, die jetzt gucken, die denken sich so, meint sie es ernst, es ist nicht so operiert. Aber ich finde auch, ich bin sehr. Es ist okay. Also, für eine operierte Frau ist okay.
Also ich bin jetzt kein Experte, aber ich habe das Gefühl, es müsste schon, es gibt, ich habe schon mal viel dollere Sachen gesehen.
Voll, also mein Gesicht, ich habe ja auch fast nichts in meinem Gesicht gemacht, so was Filler angeht. Viele Frauen machen sich zum Beispiel in die Wangen, in die Dings, das habe ich alles nicht. Ich habe nichts außer halt die Lippen und die Nase, sonst habe ich alles normal. So, außer das und das und das und das. Und Wimpern und das und das. Ich bin natürlich, ich bin Natur in Person, hallo?
Okay.
Hat auch viel Geld gekostet.
Was hast du da so?
Ja, ich hatte BBL zum Beispiel, also da wird das Fett aus dem Körper rausgezogen.
Diese Brazilian.
Und dann, genau, und dann in den Po reingemacht, das hat 20.000 gekostet.
Okay, und, aber ich hätte gesagt, du hast an der Nase mehrfach was gemacht, oder?
Nase habe ich zweimal gemacht.
Das ist dann.
Das war okay, das war nicht so teuer, aber insgesamt ist es dann halt teuer. So, keine Ahnung, was ich ausgegeben habe, insgesamt bestimmt 100.000, 150.
Aber ich meine, das Gute ist ja, du hast ja jetzt auch, habe ich gesehen, noch ein paar andere Einnahmequellen. Zum Beispiel gibt es auch so ein französisches OnlyFans, kannte ich gar nicht.
Mim. Ja, das ist genau das gleiche wie OnlyFans eigentlich. Ich habe das dann aber gemacht, weil da kann man mit PayPal zahlen. Genau.
Aber es wird dann von Deutschen benutzt oder von Franzosen?
Franzosen, glaube ich, Deutsche.
Ah, okay, also ich dachte, das wäre so der erste Schritt hin zur Internationalisierung, zu sagen, ah, okay, guck mal, in Frankreich gibt es gar nicht OnlyFans, da gibt es Mim.
Kann sein, dass es so ist, ich bin mir nicht sicher, aber mein Grund war halt, dass die Methode halt nicht möglich war zu bezahlen und das fand ich dann interessant, dann dachte ich mir, ey, dann spiele ich das auch.
Hm. Und am, am Ende ist derselbe Inhalt so ein bisschen wie OnlyFans?
Es ist der ähnliche Inhalt. Es ist nicht 100% das gleiche, aber es ist schon.
Aber diese ganzen Plattformen zu bespielen, ich meine, wenn du sagst, Content jeden Tag bei OnlyFans, Content jeden Tag bei Mim, Content bei TikTok, das machst du alles alleine mit.
Ja, aber man kann das ja auch vorplanen. Also man kann dann auch sagen, so und so viel Uhr geht das dann raus. Man kann Nachrichten schreiben und die gehen dann so und so viel Uhr raus.
Aber krass, ich meine, halt würde es da nicht Sinn machen, dafür ein Team aufzubauen von
ja,
Leuten?
Ja, klar, kann man machen, aber es ist dann unpersönlich. Und bei mir sagen auch immer Leute so bei Instagram so, als ob sie antwortet und so, aber ich mache das alleine.
Ernsthaft?
Ja, also ich habe auch Gruppen mit meinen Fans.
Du bist die einzige Person, die dein Instagram-Konto
bedient? Mein Business, ich bin krank nach meinem Business. Ich bin krank.
Also das heißt,
ich liebe meine Arbeit, das ist mein Hobby, das ist mein Leben.
Das heißt, niemand anders kommt bei Instagram rein, außer
niemand,
du?
Nur ich.
Und bei OnlyFans
würde
auch
ich
nur du?
Niemals, nein, würde ich nicht zulassen.
Ach.
Nee.
Okay.
Mag ich nicht, fühl unwohl, komisch, nee.
Was meine. Wenn du jetzt so Arbeitstage, das heißt, schreibst du dann noch bis nachts um drei irgendwelche DMs?
Ich schreibe, ich bin immer aktiv eigentlich. Also ich bin jetzt gerade nicht am Handy und das ist komisch. So, das ist einfach komisch.
Aber das heißt, wenn du geschminkt wirst oder so, dann machst du auch immer Handy?
Dann hat das das Beste, dann kann ich am meisten am Handy sein. Wenn ich geschminkt werde, kann ich ja, deswegen liebe ich ja geschminkt zu werden. Manchmal buche ich auch Hair und Make-up, obwohl der Job jetzt nicht so wichtig ist. Zum Beispiel, oder ich gehe zu einem Mini-Event so und dann buche ich die, dann kann ich nämlich arbeiten und muss mich nicht schminken. Wirklich.
Okay, aber arbeiten heißt einfach auch wirklich Community-Pflege betreiben.
Auch, ja.
Mit den Leuten zu schreiben,
voll.
Persönlich da zu sein.
Mhm.
Und ich meine, wir reden jetzt ja dann schon.
Wie gesagt, ich habe Gruppen wo, mit Fans so.
Mit, also,
bei Instagram.
Okay.
Mit denen schreibe ich oder schicke ich Memos.
Ach wirklich, so Gruppen wie so Freundeskreise, andere
ja,
sind
ja, einfach
in so einer
kleine Gruppen und dann gehe ich da gerne rein. So. Ich mag einfach die Leute, so. Ich mag das einfach.
Aber triffst du die auch manchmal im echten Leben?
Ja, ich habe so eine, ich habe damals eine Box verkauft. Ich bin ja krass, was Boxenverkäufe angeht. Ich verkaufe immer mehr. Ich habe letztens 20.000 Boxen verkauft, wenn man das so vergleicht. Es gibt andere Artists, die riesig sind, die verkaufen 1.000, gerade so. Ich verkaufe 20.000 ausverkauft. Und da habe ich in eine Box einen VIP-Account gemacht bei Instagram. Und da habe ich gesagt, wenn ihr die Box habt, dann könnt ihr bei diesem VIP-Account reinkommen. Aber der wird für immer zu sein, aber nur die, die die Box haben und so einen Code haben, glaube ich. Per Code haben wir das gemacht, bin ich nicht sicher. Und dann habe ich so einen Account.
Und das ist dann sozusagen dieser VIP-Account ist dann.
Und da poste ich dann auch ab und zu Content, gehe dann mal live und so. Und da habe ich auch mal ein Fantreffen gemacht. In München.
Okay, und dann.
Nur für die VIPs.
Im Hotel irgendwo oder was?
Nein, draußen. Das war an so einem, irgend so einem Platz, ich weiß nicht, wie der hieß. Das war draußen und da haben wir so ein Fantreffen gemacht.
Und da kamen auch die Damen.
Da kamen
als die
nur
Männer,
die VIPs.
Aber Männer und Frauen auch drin gemischt.
Genau.
Also auch die Leute von OnlyFans und die Frauen, die dich.
Das sind, glaube ich, nicht so diese OnlyFans-Fans. Das waren einfach wirklich so Leute, die sagen, ey, ich mag T-Shirts von dir, ich mag die Musik von dir. So. Ich
meine, am Ende bedienst du ja auch so ein bisschen zwei. Zielgruppen. Einmal, sagen wir mal, die
auch Altersgruppen am Ende, weil ich bin der Meinung, dass die OnlyFans-Leute ein bisschen älter sind. Nicht krass alt, so dass man denkt, Opas oder so, aber ein bisschen älter.
Also so eher so 30, 40 so?
Bestimmt, denke ich. Und ich bin der Meinung, halt meine Fans, die auf Tour kommen, die sind halt relativ jung.
Reden wir von
so Anfang 20.
Okay.
Die sind mit mir aufgewachsen. Die sind nicht mehr 14. Früher haben die immer gesagt, ja, deine Fans sind alle 14. Ja, sorry, aber es ist 7 Jahre, 8 Jahre her. Die sind jetzt alle erwachsen.
Und welche Rolle spielt für dich TikTok?
Sehr wichtig. Das ist meine Lieblings-App, aber jetzt gerade bespiele ich die nicht so. Ich schaff's nicht. Ich habe wirklich so viel zu tun. Das schaffe ich gar nicht. Ich war da immer Platz 1, ey. Von den Musikern war ich immer mit den Klicks immer auf dem Ranking. Das heißt Nindo.
Ja.
Da siehst du immer so die Statistiken, wer ist gerade meist gefolgt.
Nicht das Tool von Rezo, der das rausbringt?
Ja, genau.
Das ist
von ihm.
Ja. Ah, okay, guck mal, da wird er sich freuen.
Ja, und TikTok postet das natürlich auch und Nindo postet das. Und dann bin ich immer mit Klicks die 1 gewesen. So ein Judgment Rate geisteskrank bei mir gewesen.
Aber du hast jetzt
und
auch
immer noch, aber ich poste halt gerade nichts.
Ist nicht auch so, du jetzt irgendwie Vertrag hast mit Universal, glaube ich?
Mhm.
Und, oder ein Video mit Universal rausgebracht hast, irgendwie so eine Koop-Video, was jetzt gelöscht werden musste, weil Universal alles von TikTok runterlöscht oder so?
Nee, also ich bin ja bei Warner.
Genau.
Und ich hatte jetzt ein Feature, wo ich mit Finch auf 1 gegangen bin.
Genau, das
und
war.
Und erst bei Universal.
Genau, das musste jetzt aber gelöscht werden überall.
Und also dadurch wurde unser Sound von dem Song rausgenommen,
ja,
aber
genau.
Weil es halt sein Song ist so.
Weil Universal irgendwie entschieden, sie wollen.
Genau, Universal ist gerade komplett alles weg.
Genau, die wollen alles bei TikTok löschen, also das Label, egal von wem, also
genau,
von Finch.
Genau, die wollen vergütet werden von TikTok
und
wenn
genau.
Die Vergütung nicht kommt, dann gibt es die Sounds auch nicht.
Genau, das heißt, damit wurde deine Kunst jetzt zusammen mit Finch dann auch wieder
war
gelöscht.
Weg,
ja.
Keine Promo gehabt,
okay.
Aber trotzdem auf 1 gegangen.
Okay.
Wir brauchen keinen TikTok.
Aber das heißt, normal bist du bei Warner?
Genau, ich bin bei Warner, schon immer.
Und da ist dann so, hast du einfach einen Künstlervertrag für so und so viele Platten unterschrieben und dann.
Genau, dafür ich mache alles alleine. Also ich bin nicht irgendwie so gebunden. Ich bin free. und bin bei Warner, die vertreiben meine Sachen, Vertriebsvertrag. Mhm. Ja.
Unser Partner, die TK, also die Techniker Krankenkasse, die haben neben vielen anderen Leistungen auch einen Preis, einen Award, den sie vergeben, gemeinsam mit dem Handelsblatt. Und zwar geht es darum, Firmen auszuzeichnen aus dem Gesundheitssegment. Startups, vor allen Dingen junge Firmen, die helfen dort, Innovationen reinzubringen, das Gesundheitssystem voranzubringen, zu digitalisieren möglichst. Wer so etwas macht von euch, wer zuhört, sagt, okay, ich habe eine junge Firma, ich bin genau in dem Bereich tätig, ihr könnt gewinnen. Ihr könnt beim sogenannten Health E Award gewinnen. Ihr müsst euch nur bewerben, bis zum 3. Mai geht das noch. Dann gibt es einen Preis, der wird verliehen hier in Hamburg am 10. Oktober. Man bekommt zum Beispiel ein Media- und Kommunikationspaket von OMR im Wert von 10.000 Euro, wenn man dort auf den ersten drei Plätzen liegt und vieles mehr. Also ziemlich einfach teilzunehmen. Ihr müsst nur in dem Bereich tätig sein, Unterlagen einreichen, die sind aber relativ schlank. Alle Informationen dazu findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Findet ihr auch unter health-i.de, also health-i.de oder in einem extra dafür aufgeschriebenen Artikel auf omr.com. Haben meine Kollegen nochmal aufgeschrieben, wer zuletzt so gewonnen hat, was man da genau tun muss. Einfach googeln, OMR, Health-i, werdet ihr alles finden. Ich hoffe, wir sehen uns im Oktober bei der Preisverleihung hier in Hamburg auf der Bühne. Zurück zum Podcast.
Okay. Okay, die haben sich als Erste entdeckt und haben sich als Erste angesprochen und haben gesagt, Mensch...
Nee, die haben am besten gezahlt.
Okay, ja, ehrlich.
So, sorry. I love Warner. Nee, aber wirklich, abgesehen davon, tolles Team. Wirklich, bin sehr zufrieden. Mhm. Sind so liebe Menschen.
Was ist denn für dich jetzt sozusagen in der Business-Statik jetzt noch wichtig? Also die Plattform, dann Musik, dann Merchandise hast du gerade schon
genau,
gesagt.
Genau, Merch mache ich noch. Ich mache Musik, ich mache Onlyfans, ich mache Merch, ich mache Kooperationen.
Was
ich
eigene
vergesse
Produkte?
Immer alles. Eigene Produkte. Ich habe ja noch mein Getränk.
Wollte ich sagen.
Ganz vergessen.
Ja.
Da habe ich ja auch Umsatz des Jahrtausends gemacht.
Erzähl mal, was ist denn da los?
Ja, das war halt so, ich wollte immer unbedingt ein Getränk machen. Es hat dann am Ende 2 Jahre gedauert. Ne? Das ist halt ein Riesenaufwand, da die ganze Zeit zu verkosten. Dann müssen die Dosen angepasst werden, brauchst ein Layout. Dann musst du erstmal das Erbe genehmigen. Und was sind die Inhaltsstoffe? Und das dauert ja 20 Millionen Jahre. Das geht ja gar nicht. Und dann haben die rausgebracht und der bringt raus. Alles okay, aber ich musste halt die ganze Zeit warten. Es hat mich gestresst ein bisschen. Und dann habe ich halt so überlegt, wie mache ich meine Promo? Und dann dachte ich mir, ey, ich werde meine Promo geistkrank machen und das wird ein riesen Account werden und dann am Ende hatte ich dann 300.000 Follower auf Sugar Mami, auf mein Getränk, auf die Insta-Seite. 340.000 Follower.
Wie
mehr als
das?
Ein Künstler.
Ja, wie macht man das?
So einfach Promo-Genie sein.
Ja, aber ja,
ich
das werden ja viele gerne.
Wirklich, wenn es um mich geht, Marketing, ich bin die Eins, ich liebe Marketing. Für mich ist das so interessant und ich weiß genau, was ich wie mache und ich habe das dann halt verknüpft mit TikTok, ich habe dann Promokoffer gemacht, so ganz große Schminkkoffer. Die waren natürlich auch teuer. Ich habe daran ja nichts verdient, sondern ich schicke die ja raus an Freunde und Bekannte in der Szene, die halt auch Reichweite haben. Ne? Man pusht sich gegenseitig und habe das dann an 100 Leute rausgeschickt und die posten dann mal. Und da habe ich auch Gewinnspiel gemacht. Wenn ihr den Koffer haben wollt an meinen Fans, dann folgt dem Account.
Also all diese Sachen denkst du dir auch alle selber aus?
Ja. Also ich und mein Manager.
Auch, ich meine, diese Idee da mit dem VIP-Instagram-Account.
Alles. Ich saß so zu Hause, ich möchte ein Produkt haben, weil ich gebe so viel Geld in diese Box. Ich habe bei dieser Box draufgezahlt. Ich habe halt, das heißt, ich weiß nicht, wie viele Boxen das waren. Ich glaube, das waren 10.000. Ich habe 2 Euro draufgezahlt. Das heißt, ich habe 20.000, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich habe 20.000 Euro draufgezahlt. Normalerweise nimmst du ein. Und ich habe halt draufgezahlt. Und ich so, wie kriege ich jetzt ein Produkt hin, was nichts kostet, aber mehr Wert hat als ein Produkt, was kostet. Und dann dachte ich mir, ey, ein VIP-Account, ein Account bei Instagram, das ist viel mehr wert für die Fans, als wenn ich jetzt sage, hier habt ihr eine Cappy.
Und dann hast du sozusagen diesen Gutschein quasi in die Box reingepackt.
Genau, dieser Gutschein natürlich, der kostet ein bisschen was in der Herstellung, ein paar Cent, aber das ist ja nichts. Ja. Aber der Account ist halt unbezahlbar.
Und das ist ja super einfach gemacht. Du sagst einfach
easy.
Nur, das ist einfach ein neuer Account und ist auf privat gestellt und du gibst nur die Leute frei, die gekauft haben quasi.
Genau, und die haben so exklusiven Content, aber halt umsonst.
Aber ich meine, von der technischen Herausforderung ist einfach ein neuer Instagram-Account.
Aber es war Hack-Mack.
Ja?
Weil du musst ja auch dann gucken, wer hat den Code, wie kommt der rein. Es war viel Arbeit.
Aber
das war wirklich, und dann musst du ja auch, weil dann hast du so viele Anfragen von Leuten, die das nicht gekauft haben, die Box. Und dann bist du durcheinander und das war so anstrengend.
Okay.
Das war wirklich, wirklich hart.
Aber auch das machst dann du alles, so ist wirklich ein Service dahinter alleine?
Nee, das habe ich nicht alleine gemacht. Das machen wir mit unserer Merch-Firma Francis und Sagra und die machen mit uns auch die Boxen. Die machen gefühlt für ganz Deutsch-Rap, Deutsch-Musik die Boxen.
Ah, okay.
So, die sind ja wichtig, die Boxen am Ende für ein Album auch. Und die sind halt krass und die sind dann hinterher.
Was ist denn das erfolgreichste Merch-Piece von dir?
Meine Boxen. Alle meine Boxen.
Also keine T-Shirts und keine Hoodies und so.
T-Shirts auch. Also ich sehr erfolgreich war auch das You Heart, You My Soul mit Dieter Bohlen. Das war sehr erfolgreich. Das haben die gefeiert. Das war so bunt mit so Rainbow. Das war ein schönes T-Shirt. Und ich habe ja auch dann T-Shirts, die im Dunkeln leuchten. Also bei mir ist ja auch die Qualität extrem. So, also wirklich meine Klamotten sind sehr qualitativ. Und dadurch, dass ich halt weiß, dass meine Fans sich jetzt nicht krasse Quali leisten können, ist es auch relativ günstig. So.
Lass uns mal kurz zurück zum Getränk, weil das da war ich abgeschweift.
Ja.
Was für ein Getränk ist denn das?
Genau, das ist ein Softgetränk. Sehr relativ
süß. Eine Limonade.
Genau, eine Limo. Und ja, Sugar Mami heißt das immer noch. Und ja, das war cool.
Gibt es noch? Oder ist das
gibt es immer noch, ja.
Und das ist jetzt irgendwie im Edeka, im
Aldi? Das steht in verschiedenen Läden und wir sind jetzt gerade am gucken, dass wir neue Sorten machen, auf jeden Fall.
Und wird das irgendwie, ihr rollt es aus. Ich meine, man kann ja mit so einem Getränk alleine auch schon sehr, sehr viel Geld verdienen.
Man verdient wirklich viel Geld mit Essen und Trinken.
Ja, also das ist verrückt. Wenn man es in Lebensmitteleinzelhandel reingepusht.
Wenn man das
kriegt,
dann schafft, dass man da reinkommt, und das bin ich der Meinung, natürlich habe ich auch coole Leute hinter mir, die ohne die ich das niemals schaffen würde, aber ich bin auch der Meinung, dass es einfach viel daran lag, dass es überall war. So, jeder hat darüber geredet. Ich habe so eine Sugar-Mami-Tour geplant. Das war auch eine geile Idee.
Jetzt bin ich gespannt.
Da habe ich gesagt, haben wir so einen Wagen geholt, wie so ein Eiswagen, nur größer, so ein, keine Ahnung, wie sich das nennt, und haben den komplett foliert, Sugar-Mami, und dass man kann so aufklappen, dass ich so da an der Theke stehe. Und da habe ich gesagt, ey, ich gehe nicht auf Tour, so dass ihr Tickets kaufen müsst, sondern ich gehe einfach auf Tour und ihr könnt alle hinkommen in ganz Deutschland. Und dann habe ich die Daten gedroppt und ein Mapping, wo ich überall bin.
Also das heißt, du warst dann echt dann überall da?
Ja, und dann habe ich das gepostet und gesagt, okay, ich bin da und da und da, und ich werde immer maximal eine Stunde vorher sagen, wo ich bin, weil sonst eskaliert das ja komplett, wenn ich eine Woche vorher sage, ey, ich bin morgen irgendwie am Brandenburger Tor, dann eskaliert das ja, und deswegen habe ich immer eine halbe Stunde gefühlt vorher Bescheid gesagt, und das Krasse ist, es ist trotzdem eskaliert. Da kamen Menschenmassen, da wurden Leute, die sind ohnmächtig geworden.
Wirklich?
Ja.
Und wo hast du da gestanden?
Die sind gerannt. Ich hatte ein Sugar Mami Auto, ein gebrandetes, mein GT. Und dann hatten wir noch den Wagen. Und wir hatten alles. Wir sind krank. Wir sind einfach krank. Und dann kam ich mit meinem Sugar Mami GT gefahren. Und alle schreien, rennen auf die Straße. Die Polizei dreht durch. Die waren so sauer auf mich, die Polizei. Das ging gar nicht. Und das Presse ohne Ende. Und das war jeden Tag im Fernsehen. Es ging nur darum. Bei jeder News, Eskalation, Sugar Mami, bla, so. Das war so krass.
Das heißt, dann kommen so, wir reden von schon tausende von Leuten.
Ja, das waren schon mehrere hunderte bis tausende Leute, ja.
Aber du warst nicht in Filialen von irgendwelchen Supermärkten?
Nein, es war einfach
so,
kommt dahin, es gibt noch kein Sugar Mami, ihr dürft das kostenlos von mir probieren. Also ich habe dann natürlich auch Dosen ohne Ende gehabt, dass sie das probieren können. Was cool ist für die Leute, die kriegen es umsonst, und für mich natürlich auch marketingtechnisch halt ja. Bombe ist.
Am Ende musst du trotzdem in den Lebensmittelhandel rein.
Ja, ne? Aber die sehen ja, die Nachfrage ist groß. Und dadurch, dass das so eskaliert, erstens ist in der Presse.
Ja.
Kaum Getränke schaffen so eine große Presse.
Ja.
Kein Getränk hat so viele Follower, außer Red Bull vielleicht. So, wer hat denn, also nicht mal ein Künstler schafft das. Ich weiß genau, wie viel Arbeit das ist, 300.000 Follower zu generieren. Und dann sehen die, okay, da ist so ein Hype. Und dann natürlich meine Fans gehen in die Läden und fragen, habt ihr Sugar Mami? Und die haben es noch nicht. Und dadurch, dass es so ins Rollen gebracht wurde, haben die Läden natürlich mit Kusshand gesagt, wir wollen Sugar Mami haben. Und dann war ich überall. Dann war überall Sugar Mami.
Also auch bei Edeka und so jetzt überall?
Das war überall. Aber wir müssen jetzt weiter produzieren. Wir haben das lange gerade schleifen gelassen. Wir hatten ja viel DSCS. Das war so viel. Es war zu viel.
Okay.
Wir haben zu viel Arbeit. Und jetzt sind wir wieder am Machen. Wir wollen wieder 100% geben.
Was sind denn so die für die nächsten Monate? Also wie muss man sich dein Leben vorstellen? Was hast du so geplant?
Bei uns, das ist so krass, das würde man gar nicht denken. Man denkt immer, wir haben so voll die Pläne und so im Kalender alles eingetragen, wir sind sauspontan. Das DSDS kam spontan. So klar war so, willst du in der Jury sitzen, aber es kam dann trotzdem spontan irgendwie. Und alles, was wir machen, ist spontan. Natürlich, ich will ein Album machen. Ich will unbedingt dieses Jahr ganz viel aufnehmen und so schnell wie möglich geht ein Album machen und noch mehr Produkte machen.
Ah ja?
Mhm.
Was für Produkte meinst du, werden da naheliegen?
Coole Produkte.
Das will ich also nicht sagen. Auch eher so Lebensmittelbereich oder dann irgendwie Erotikbereich oder?
Einfach am Gucken. Also wir sind schon explizit am Reden, aber darüber will ich noch nicht so viel sagen.
Was ist denn mit Doku eigentlich? Wann kommt denn das große Netflix?
Ich bin nicht so ein Fan von Dokus.
Aha.
mein Leben ist zu krass. Also wenn ich was mache, dann voll auf die Kacke hauen. Weil ich habe so viel erlebt. Ich habe so ein krasses Leben hinter mir. Also das ist für mich kein Doku. Keine Doku.
Okay.
Also
okay.
Wenn ich was machen würde, dann auf jeden Fall voll auf die Kacke Blockbuster.
Aber willst du aktuell nicht?
Doch, würde ich schon machen.
Aber wenn Netflix jetzt anruft oder Amazon, dann würdest du es dir überlegen?
Vielleicht passiert ja schon was. Okay. Du holst alles raus, die ganzen Infos.
Aber was ist denn dein Plan? Also ich meine, glaubst du, dass du bist 27, da kannst du den Lifestyle wahrscheinlich noch locker 10 Jahre machen. Oder aber, du hast ja auch schon mal gesagt, du willst irgendwann eigentlich auch gerne Familie haben und einen Partner und dann ein normales, klassisches Leben eher.
Ja, aber das Ding ist, es ist alles so mit den Social Media verbunden. Egal, was für Wege ich einschlage, ich kann trotzdem immer daraus irgendwie Business machen. Ich kann immer mit irgendwas mein Business machen. Also ich bin so ein Mensch, ich gehe immer von der Welle auf die andere, so wie ich mich gerade fühle. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal ein Getränk rausbringe, wo über 10 Millionen Dosen in den Läden stehen. So, das hätte ich nie gedacht. Und ich denke auch, wenn ich älter werde, dass dann wieder was anderes kommt, wo ich dann meine Expertise reinbringe und dann damit Geld mache und so.
Wobei, jetzt sagen wir mal hart gesprochen, als Musiker ist es ja auch extrem schwer, gut zu altern. Und die wenigsten schaffen so Udo Lindenberg-mäßig so das ganze Leben lang. Die meisten haben so einen halb für 15, manchmal noch kürzer.
Ja.
Und im Erotikbereich ist wahrscheinlich nicht auch schwieriger, wenn man älter wird?
Weiß ich nicht. Ich bin der Meinung, dass man immer irgendwie eine Nische trifft. Man kann auch ältere Frau sein, dann findet das irgendjemand, keine Ahnung, sexuell anziehend oder so. Das finde ich jetzt nicht so schlimm im Erotikbereich. Ich bin da der Meinung, dass das egal ist. Und was Musik angeht, da muss man einfach nur schlau sein und solche Künstler, es gibt auch Leute, die haben vielleicht gar keine Streams mehr und verkaufen sich nicht mehr so toll, aber spielen jahrelang krasse Hallen. So, das ist, man muss einfach nur wissen, wie man es macht und ich glaube, da kann ich auch noch lange was machen.
Wenn du jetzt in Hamburg auftrittst, wo willst du spielen?
In Hamburg auftreten?
Ja, oder wenn du in Berlin auftrittst, sag mal so die Hallengröße ist.
Oh mein Gott, ich kenne diese Hallen nicht. Columbia-Halle heißt die, glaube ich. Oh mein Gott, ich bin so schlimm mit sowas. Ich bin so froh, ich bin so schlau auf vielen Ebenen und manche Ebenen, ich bin lost. Da bin ich da wirklich, ich brauche meine Hälfte, meinen Manager. Das ist so wichtig.
Wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Also wie kam, also es ist ja bei euch, glaube ich, eine total wichtige Entscheidung für so eine Karriere in super jungen Jahren.
Es kann gut laufen und schlecht laufen.
Ja, irgendwann so zu vertrauen, dass du jetzt jemanden, wie kommt man an Manager?
Das habe ich mich früher auch gefragt, wo ich gar keinen hatte. Ich so, wie komme ich jetzt an einen Manager?
Ja.
Ich habe Geld, aber ich weiß nicht, was ich machen soll. So
ja, genau.
Ich hatte dann mehrere Manager in meiner Karriere. Natürlich die typische Story so, Management nicht so gut und nicht so fair. Und natürlich, man ist naiv. Ne?
Das waren irgendwelche Schulfreunde oder irgendwelche?
Nein, das war einfach durchs Business. Die schreiben einen an. Manager sind, die sind da.
Oh, okay.
Wenn
okay.
die merken, jemand hat Hype, die sind gerne bei den Leuten.
Die Menschen schreiben dir dann, sagen, ich würde gerne der Manager
genau.
sein.
Genau, ja? So vor allem, wenn man halt sehr jung und sehr naiv wirkt. So. Und dann ist man meistens ja auch naiv. Also ich glaube, ich kenne niemanden in diesem Business, der noch nicht irgendwie an jemanden komischen geraten ist. Und dann hatte ich dann halt auch dann einen Manager zu der Zeit, kurz bevor ich ihn dann kennengelernt habe. Und es lief nicht so gut und er hat mir dann sehr viel geholfen und mir sehr viel Tipps gegeben und ich meinte, ey, das und das und ich bin mir nicht sicher und ich hätte halt voll gerne Musikmanager und mein Management ist vielleicht auf eine Art und Weise gut, aber auf der anderen Art und Weise halt gar keine Ahnung. Die haben auch zugegeben, ey, wir haben keine Ahnung von Musik. Und er war Musikmanager und halt schon vorher erfolgreich so und ich dachte, ey, vielleicht probieren wir das einfach
arbeiten. Aber das heißt, ihr habt euch in der Branche kennengelernt, so ja. Du hast ihn irgendwie bei der Arbeit erlebt, bei anderen Künstlern und dann gesagt, Mensch, kannst du mal, okay, weil es war mir auch gar nicht so klar, wie das so läuft, weil man muss ja schon.
Das ergibt sich. Das ist voll crazy. Also man darf, das ist wie bei einer Beziehung, ne? Bei Management, man darf nicht danach suchen. Man findet diese Person, die zu einem passt. Das kommt von alleine irgendwie. Bei mir, alle Managements, die ich hatte, das kam irgendwie.
Aber es kann ja die falschen kommen.
Man muss ja auch irgendwie. Es kam auch die falschen. Aber ich bin dankbar, dass sie kamen, weil dadurch schätze ich jetzt meinen jetzigen Manager viel mehr. Vielleicht hätte ich das gar nicht so geschätzt, weil jetzt weiß ich, es gibt auch korrekte Menschen, mit denen man, wir arbeiten seit 5 Jahren zusammen. So, das ist crazy. Ich habe noch nie mit jemandem so lange gearbeitet.
Aber man hat ja dann auch schon wirklich eine super enge Beziehung, auch wirtschaftlich, nehme ich mal an, ne? Dass
ihr natürlich.
Eng verknüpft seid.
Natürlich, wir machen so viele Sachen zusammen. Wir gucken auch, was könnten wir noch machen. Und er gibt mir auch voll viele Tipps, so mit Geld anlegen und solchen Sachen einfach.
Wollte ich gerade fragen, ich meine, wenn man das so verfolgt, auf der einen Seite, da gibt es auch so bei Kai, bei dem Ehrenflaume-Video, habe ich gesehen, wie viele Schuhe du hast, wie viele Klamotten, das ist ja der Wahnsinn, wie viele Uhren du hast.
Ja.
Crazy. Also, ja. Wie viele Uhren sind's?
Warte, 5? 5.
Also, aber wir reden jetzt Rolex und so.
Genau, Rolex
Liga, ne?
Und AP.
genau.
Nur das Normale.
Nur das Normale. Und dann aber auch so, weiß ich nicht, so 400, 500 Paar Schuhe
ja.
oder sowas. Also man hat das Gefühl, auf der einen Seite du genießt das Leben.
Ich gebe schon gerne Geld aus.
Auch gerne Geld aus?
Ja.
Aber ihr macht auch irgendwie, kauft euch Immobilien oder?
Voll. Ich habe auch Immobilien und ich bin sehr stolz darauf, dass ich das mache, weil ich glaube, wenn ich nicht so minimal so, auch mein Manager hätte, der mir so ein bisschen mentormäßig zur Seite steht, wäre ich, glaube ich, noch ein bisschen spendabler. Ich liebe Geld ausgeben, ich liebe auch Leute einladen. Also meine Familie, die kriegen rundum Luxusprogramm, alles, was sie wollen. So. Und deswegen weiß ich auch, wie wichtig das ist. Ich habe auch Wertmetalle und so.
Ach, wirklich?
Ja.
Also wirklich klassisch Gold oder sowas.
Ja. So, ich finde das wichtig.
Ja, ja.
So, und ich bin voll stolz darauf. So, ich habe meine Immobilien, ich habe mein Gold, aber ich würde natürlich jetzt am liebsten noch weiter Immobilien holen, aber jetzt gerade ist ja auch nicht so aber schlau zu holen.
Eigentlich Kaufpreise, jetzt sind die Preise im Keller.
Es sind gute Kaufpreise, aber dann denke ich mir ganz ehrlich, aber wenn das jetzt gerade so scheiße ist, als ob das später dann noch jemand nimmt.
Doch, bestimmt.
Das, ja, ne?
Also nicht überall.
Ich bin gerade auch aber auch gut, ich wieder gehört, am Überlegen,
nur Lage, doch zu kaufen. Lage.
Ja, ne? Ja. Ein
paar Klischees rauszuhauen.
Weißt du, manchmal denke ich mir, ey, wäre ich einfach vor 10 Jahren reich gewesen, da hätte ich viel lieber eingekauft. Okay. Aber was soll man machen? Wegen Immobilien jetzt.
Wir sehen eigentlich, also ich meine, du hast ja eine sehr enge Beziehung auch zu deiner Mutter, hast du gesagt, ne?
Ja.
Und die ist ja da auch am Ende cool damit, dass du sozusagen so provozierst, ja, und auch so dich so, ja, erotisch, pornografisch, darf man sagen?
Für sie ist es normal.
Für sie ist es, die ist da mein so, ja, meine Tochter ist alt genug, soll sie machen.
Genau, schon immer gewesen.
Ist, also
glaubt man nicht, ich weiß. Es ist halt so, die findet das nicht schlimm. Wir sind halt aber auch slawisch, ne? Also wir sind slawischer Herkunft so. Wir sind schon immer so Frauen gewesen, die mehr mit der Freizügigkeit umgehen und mehr freizügig sind und puppenmäßig sind. Natürlich nicht alle, ne? Wenn ich das jetzt irgendeine slawische Frau
kommentiere.
Nein, ich
bitte,
bin ja nicht so. Aber ich bin halt einfach so und meine Mama findet das toll und die stand immer hinter mir, auch wo es keiner cool fand. Ich habe dann auch, nachdem sie war ja bei Kai, ne? Da hat sie ja im Hintergrund gesagt, ja, dass sie ja stolz auf mich ist.
Ja.
Und dann meinte irgendjemand, irgendeine Presseseite so, ja, das macht sie wegen dem Geld, deswegen sagt sie das. Aber meine Mama war auch da, wo ich halt gar keinen Cent hatte und mich jeder irgendwie gehasst hat und ins Wasser geschubst hat. Wo war dann das Geld? Warum hat sie mich denn da akzeptiert? So, deswegen.
Gibt es denn bei dir noch so Träume oder so, das würde ich mir gerne noch erfüllen oder das würde ich gerne mal erleben oder so?
Zurzeit bin ich voll im Urlaubsmodus, weil ich war ja sehr lange nur am Arbeiten. Ich habe jetzt wirklich so gefühlt 9 bis 10 Jahre nur durchgearbeitet. So vielleicht einmal in 3 Jahren Urlaub.
Und Urlaub heißt
und jetzt gerade war ich im Urlaub und ich fühle mich so, als würde ich so voll die Welt bereisen.
Wo fährt Katja Krasavice?
Ich war in Dubai.
Jetzt. In Dubai, okay. Aber da kennt man dich ja nicht so.
Nein, das war voll cool.
In Berlin kannst du nicht auf die Straße gehen?
Nirgends. Also in Deutschland gar nicht. Aber in Dubai war chillig natürlich. Aber da machen die auch Selfies. So, die erkennen mich schon, die Touristen.
Okay.
Ja.
Machst du dir manchmal Sorgen, sozusagen negativen Einfluss zu haben? Wird dir wahrscheinlich auch vorgeworfen.
Ja, das sagen die Leute mir immer. Und ich sage einfach ganz ehrlich, ich bin nicht dafür verantwortlich, wie was Kinder sehen. So, oder was Menschen sehen. Die müssen das alles für sich selber entscheiden. Und es gab schon immer Gangster-Rap. Deswegen muss man nicht irgendwie kriminell werden. Wenn man das Gefühl hat, irgendwas zu machen, dann macht man es so oder so. Und ich werde nicht mein Ich einschränken für irgendwelche Leute. So. Und vor allem bei Kindern müssen eh die Eltern drauf achten, so. Und da habe ich halt nichts damit zu tun. Ich werde immer ich sein. Und ich könnte natürlich auch die Liebe sein und die Angepasste, aber dann wäre ich wieder nicht ich. Und dann bin ich lieber die aneckt, wo Leute sagen, oh, ist das ein gutes Vorbild oder nicht? Aber am Ende weiß ich, dass zu mir Fans kommen, wenn ich auf der Straße laufe und weinen und sagen, ey, du hast mein Leben gerettet mit deiner Art oder mit deinem Buch. Ich habe ja auch noch ein Buch, das ich auch vergessen.
Stimmt. Die Bitch-Bibel.
Ja, auch Bestseller.
Ja, wie viel weißt du?
Und
wie viel
da kam ein Mädel zu mir, verkauft, boah. Ich glaube, wir gehen jetzt auf die 100.000 zu, ich bin mir nicht sicher. Genau. Und dann war ich auf der Straße und kam Mädel zu mir und die hat geweint. Und die meinte, ich habe genau die gleiche Geschichte wie du mit meinem Papa und du hast mein Leben gerettet. So, ich bin depressiv deswegen und so. Und das ist halt, dann frage ich mich, dann bin ich lieber ein schlechtes Vorbild für die Gesellschaft, aber ich rette auch vielen Menschen das Leben damit. Das klingt halt voll cheesy und so, aber es ist halt wirklich so.
Werden deine Inhalte eigentlich ab und zu auch zensiert, also bei YouTube oder bei Instagram?
Meine Videos?
Ja.
Nee, eigentlich nicht. Also, das ist dann Kunst. Deswegen mag ich ja Musikvideos.
Aber ah, okay, verstehe.
Da kann man das machen, das ist dann Kunst.
Aber hattest du da jemals Probleme, dass das zu frei ist?
Ich habe oft Probleme und ich fühle mich dann auch immer ungerecht behandelt. Ich verstehe, dass ich zu einem gewissen Punkt nicht übertreiben sollte und dass es auch wirklich Jüngere sehen können. Da weiß ich auch, okay, wenn ich mal übertreibe, okay, ich verstehe das, macht's ab
18. Übertreiben heißt dann einfach irgendwelche sexuellen Posen?
Ich glaube, sexuelle Posen, aber manchmal, da habe ich mehr an und mache weniger als irgendwelche anderen Frauen. Und dann denke ich mir, liegt es halt jetzt gerade an meiner Freizügigkeit oder ist es irgendwie ein Problem mit mir gerade, nur weil ich damit Fame geworden bin? Also ich werde schon sehr oft sehr krass, also zum Beispiel bei TikTok und so bin ich dann schon sehr oft weg.
Okay, weil einfach die Plattform sagt, das ist mir so, zu explizit.
Ja.
Gibt es nicht eigentlich mittlerweile auch
bei
viele...
Bei Instagram geht sogar.
Viele, die das versuchen nachzumachen. Ich meine, damals, als es losging, aber mittlerweile, wo so viel Geld ist, da sind doch auch dann schnell Leute, die das auch machen wollen. Andere Mädels, die sagen, ey, das kann ich auch. Ich habe dieselbe Lust. Aber
ja, die Leute verstehen halt nicht, dass es nicht bedeutet, dass man sich auszieht und dann ist man erfolgreich. So, ich gehe einen langen Weg, ich mache das seit 10 Jahren und ich habe viel Scheiße gefressen und ich habe auch die Leute kennen mich, die Leute kennen mein Buch, die Leute kennen meinen Charakter, die wissen viel über mich und das spielt alles in dieses große Ding mit rein. Und wenn ich jetzt einfach nur ein Mädel wäre, was kommt, hi, ich bin da und ich bin operiert und ich bin freizügig, das würde halt einfach keinen interessieren.
Würdest du es heute noch immer hinbekommen? Also wenn du jetzt 10 Jahre jünger wärst?
Ja, sagst, ich bin Marketing, ich bin da, ich weiß genau.
Ja, also du könntest auch jetzt jemanden...
Ich würde das wieder hinbekommen, ja.
Meinst du wirklich?
Ja.
Also man müsste heute andere Plattformen spielen, müsste heute über TikTok wahrscheinlich
spielen? Heute ist es anders und ich glaube auch, ich bin froh, dass ich zu der Zeit bekannt geworden bin, weil ich bin der Meinung, heute ist es nichts mehr Besonderes, bekannt zu sein. Jeder Zweite hat irgendwie mal ein virales Video gehabt. Mein Bruder hat ein virales Video gehabt mit über 100.000 Klicks. So, und der macht kein TikTok, der macht aus Langeweile, lädt irgendwas hoch. Also es ist nicht mehr so besonders, bekannt zu sein oder viral zu gehen. Aber es ist einfach. Es ist einfach, aber es ist nicht mehr so krass.
Aber ist es
früher
einfach,
war es krass, wenn man bekannt war.
Aber ist es denn auch einfach, das sozusagen dauerhaft zu schaffen? Ich meine, einmal
ja,
viral
genau,
ist ja einfach, aber das dauerhaft, du bist jetzt ja schon sozusagen in der deutschen, sagen wir mal, Gesellschaft irgendwie bekannt, so in der Breite, man kennt dich für das, was du machst. Das ist nicht mehr so einfach.
Das ist gar nicht einfach. Also ich bin auch der Meinung, ich beobachte gerne immer so Rising Stars und Leute, die neu kommen. Aber das Wichtige ist ja nicht der Hype, sondern was ist danach? Wie lange bleibt diese Person? Das ist für mich Erfolg. So Hype kannst du haben, und du kannst es auch auf eine Art und Weise schaffen, aber dieser langjährige Erfolg, das ist heftig. Ich bin ja auch jetzt seit 10 Jahren da und das würde ich zwar immer noch so schaffen, aber das ist halt viel Arbeit und viel, das ist halt so, das zieht einen auch irgendwann runter. Man denkt sich,
Was ich ein bisschen verfolgt habe, ist, dass auch, sagen wir mal, dass es manchmal so ungute Kombinationen gibt, wo halt häufig halt Männer oder sagen, okay, es gibt diese neue Onlyfans-Kiste, ich muss jetzt mal irgendwie
ein Girl
finden und die dann da sozusagen hochtunen und hochmanagen und dann verdiene ich
Gibt's
mit.
Ja.
Das ist schon gang und gäbe eigentlich mittlerweile, ne?
Keine Ahnung, kenne ich Gott sei Dank nicht. Ich mache mein Ding. Ich bin auch nicht so krass vernetzt mit Onlyfans-Girls, muss ich ehrlich sagen. Finde ich cool, dass sie es machen, aber ich hoffe, dass sie das nicht haben. Aber klar gibt es solche Männer, die dann einfach Frauen nehmen und versuchen, da aus dem Geld zu ziehen. Ich bin der Meinung, ich kann jeder Frau raten, macht euer Ding allein, ihr braucht gar keinen Mann. Vor allem nicht für Onlyfans, das ist euer Körper, macht das ganz alleine. Diese Plattform ist so smart, ihr braucht da gar keinen und vor allem nicht irgendeinen komischen Mann, der um die Ecke kommt und an einem Geld verdient, weil man da seinen Körper zeigt. Niemals. Das ist ja das Coole an Onlyfans, man braucht eigentlich niemanden.
Wenn man dich demnächst irgendwo live sehen will, weißt du schon, gibt es irgendwelche Tourdaten?
Ja,
oder
was? Ich bin auf Festivals und auf ein paar Shows, aber ich weiß gerade nicht, wo.
Okay, du bist auf jeden Fall am 7. und 8. Mai auch zu Gast, hoffentlich.
Ja, ich freue mich. Unnormal.
Du bist großer Kim-Fan, ne?
Ja, ich liebe sie. Sie ist toll.
Ja, also wir versuchen das.
Weil sie hat auch klein angefangen. So, sie kommt. Also, die Familie war schon relativ reich. Die Mama war ja schon immer so smart. Ja, aber trotzdem, sie war einfach die Assistentin von Paris Hilton.
Ja. Es gibt ja auch so Videos, wo sie aus dem Weg gedrängt wird.
Ja, genau. Sie wird einfach von den Paparazzi weggeschubst. So, wer bist du? Und jetzt würden die Paparazzi ihre Füße küssen, Alter. Ist so.
Wie ist eigentlich deine Beziehung zu den klassischen Medien? Also mit Bild-Zeitung und so hast du eine relativ enge Beziehung.
Ja, ich liebe Bild-Zeitung. Für mich ist Bild-Zeitung Macht einfach. Bild-Zeitung postet was oder veröffentlicht was und alle Medien, alle Zeitungen, alle machen das neben dem gleichen Satz.
Aber das heißt,
ist einfach crazy.
Ihr habt auch eine enge Beziehung, da gibt es dann ein, zwei Redakteurinnen, Redakteure, mit denen man sich auch über die Jahre kennengelernt
hat. Ja, genau, ich bin mit der Chefredakteurin, mit Tanja May, sehr gut, ich liebe diese Frau.
Und dann tauscht man sich aus und sagt, ey, guck mal hier, wir haben was, willst du es exklusiv haben? Also dann man spielt ja schon auch aktiv.
Ja, na klar, also sie schreibt mir dann auch, ey, cool, was du gepostet hast, so hast du noch ein paar Worte, die du mir dazu sagen kannst, aber wir gehen auch privat sehr essen gerne und so, also wir sind einfach cool miteinander und dann, ich liebe die Bild sowieso und dann poste ich das auch gerne und so.
Sag mal,
Es ist halt auch alles ungezwungen.
Und so, wo wir gerade über Vorbild sprachen, ich meine, es gibt ja noch diese eine große Ebene, du könntest ja auch jetzt sozusagen Leute wirklich nochmal zu ganz anderen Dingen influenzen, zu, sagen wir mal, Politik und irgendwie großen Fragen. Ist das ein Thema für dich? Sagst du, nee, davon lasse ich die Finger oder?
Naja, ich habe halt einfach, ich muss ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung so richtig von Politik und da will ich auch nichts sagen. Am Ende sage ich irgendwas Falsches, von dem ich einfach keine Ahnung habe und ich bin der Meinung, man sollte darüber reden, von dem, wo man wirklich Ahnung hat. Und ich habe Ahnung von Frauen, wie man Frauen pusht und ich habe auch Ahnung von Beauty und solche Sachen, aber nicht von Politik und da rede ich halt, wozu? Bringt nichts.
Ja, ich meine, du könntest ja schon wahrscheinlich Tausende von Wählern mobilisieren.
Ja, aber dann müsste ich halt aber auch wirklich Ahnung haben, was ich da sage. Und ich, das ist wichtig so. Und das sollen absolut gerne die Leute machen, die Ahnung haben. Und zum Beispiel, wo Wieso gefragt hat, ey, ich weiß nicht mehr, um was es ging. Der hat mich gefragt, willst du in dem Video dabei sein? Habe ich mich informiert und habe gesagt, ja klar, ich bin dabei, aber du machst das. Weil du weißt, was du da tust. So. Ich halte ja Wieso für unnormal intelligent.
Rezo jetzt?
Ja, ich feiere ihn ja unnormal. Und ja, aber das ist nicht mein Ding. Das ist wie, wenn er jetzt auf einmal anfängt, über Perücken zu reden. Der hat ja auch keine Ahnung.
Wie viele Perücken hast du eigentlich?
Oh mein Gott, 30 Stück oder so. Das ist nicht normal.
Aber wenn du aus dem Haus gehst, meistens am Ende mit Perücke, oder?
Ja, nicht mehr. Ich habe halt meine Haare ein bisschen versaut. Deswegen habe ich die Perücken gehabt. Jetzt habe ich wieder meine eigenen Haare.
Ach, oh, das heute das eigene Haare?
Das hier sind meine eigenen Haare, das hier nicht.
Okay, also die Oberhälfte.
Ja.
Okay. Katja, vielen, vielen Dank.
Dankeschön.
Dass du vorbeigekommen bist und das so offen erzählt hast. Also ich finde es extrem interessant und es ist ja irgendwie auch, so ist halt einfach Popkultur heute in Deutschland, muss man sagen. Ne?
Ja.
Also.
Es ist bunt, es ist gemischt und es sind auch Leute erfolgreich, wo die Gesellschaft eigentlich keinen Bock auf die hat.
Würdest du auch glauben, dass du Produkte groß kriegst? Also wenn jetzt jemand sagt, okay, scheiße, ich habe jetzt hier irgendwie eine Firma für Solarmodule, irgendwas ganz basic? Oder
es kommt immer drauf an. Ich bin der Meinung, es muss authentisch sein. Und wenn es nicht authentisch ist, dann passt es nicht. Also ich könnte jetzt Solarmodule nicht verkaufen. Es geht einfach nicht. So, ja, ich kann irgendwas Witziges machen. Man kann immer irgendwie spielen und witzig sein und daraus vielleicht Meme machen. Aber man muss das nehmen, was passt. So. Und ich passe halt zu Beauty oder zu diesen, was Eis.de war. So passe ich einfach. Aber es gibt natürlich auch Sachen, die ich gut bewerben kann, wie man gesehen hat mit dem Getränk. Das hat dann doch gepasst.
Also wer Interesse hat irgendwie und sagt irgendwie, ich brauche ein bisschen Hilfe, hätte gestern
ich hätte
gerne ein bisschen mehr Umsatz, schreibt mir und ich leite es dann gerne an Katja und Drilan weiter.
Genau.
Alles klar. Ciao, ciao. Vielen Dank.
Tschüss.
Wir arbeiten derzeit wahrscheinlich schon mit fast 100 Leuten jeden Tag daran, am 7. und 8. Mai ein wirklich lehrreiches, informatives, produktives, lebenswertes OMR-Festival hinzustellen für alle, die kommen wollen. Und ihr seid alle herzlich eingeladen, da dabei zu sein. Natürlich. Aber ich weiß, es gibt ein Thema und das ist die Übernachtung hier in Hamburg. Mittlerweile sind Hotels doch teurer als normal. Deswegen haben wir gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung Bremen und mit unserem Partner HRS uns etwas ausgedacht und zwar Hotelkontingente in Bremen. Der Trick dabei ist, man ist in einer Stunde von Bremen aus wirklich direkt am Messegelände am Hamburger Dammtor Bahnhof. Deswegen könnte man ruhig auch günstig in Bremen übernachten und dann pendeln. Das ist unproblematisch. Eine Stunde vom Dammtor aus sind es nur noch wenige Schritte zum Messegelände. Wer die Hotelpreise dort einmal auschecken möchte, findet alle Infos unter hrs.de/omr-bre wie Bremen. hrs.de/omr-bre. Wer sich jetzt fragt, okay, wer sind denn diese Wirtschaftsförderer in Bremen, die das mit möglich machen, der findet alle Infos über den Wirtschaftsstandort Bremen, über die Wirtschaftsförderung Bremen unter wfb-bremen.de.
Zurück zum Podcast.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.